ein altes LPG-Haus, war mal ein Schweinestall, 1910, 20 gebaut, keiner weiß, wie alt es wirklich ist, das Haus, und hat 140.000, 139.000 Euro gekostet für 400 Quadratmeter. War teilweise für 2,80 Euro und 3,50 Euro im Quadratmeter vermietet. Eine Wohnung war noch mit einem Kohleofen beheizt, die anderen fünf Wohnungen waren mit drei drei Gasthermen beheizt. Katastrophaler Zustand. Eine Bude total verschimmelt, aber selbst fünf Wohnungen, die vermietet waren in dem Haus, haben Überschuss von 1.000 Euro gebracht, weil ich einfach so günstig finanziert habe, so günstig eingekauft habe. Und bei 1.000 Euro Überschuss war das für mich eigentlich so ein No-Brainer, wo ich gesagt habe, mit meinem Zahlenkopf muss ich das Ding einfach kaufen. Jetzt im Nachhinein würde ich jedem Anfänger sagen, bisschen vorsichtig vor solchen Deals, wenn da so eine super hohe Rendite bei rumkommt, weil das war definitiv schon ein Faktor 10 Haus gewesen, ja. Im Einkauf. Wenn man sowas kauft, hat das auch irgendwo Nachteile.
Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
15 Millionen Immobilien gekauft mit genau 15.000 Euro Eigenkapital. Das in den letzten Jahren hört sich unglaublich an, hat er aber tatsächlich getan. Hallo Thomas.
Hallo Marco.
Es ist sehr, sehr schön, dass du hier bist. Also wir kennen uns jetzt schon einige Zeit. Du bist jetzt extra angereist, weil du auf diesem Sofa sitzen wolltest.
Ja. Wollt's unbedingt mal, genau.
Also vielen herzlichen Dank. Ja, weite Reise auf dich genommen heute. Heute aus Berlin gekommen, aus aber Rostock, eigentlich von Rostock.
Ja, genau.
Ja. Und diese Überschrift, ich weiß, wie die sich anhört, du wahrscheinlich auch, für Leute, wenn sie denken, du hast 15.000 Euro in Summe eingesetzt über die letzten Jahre und hast damit einen Immobilienbestand von 15 Millionen aufgebaut.
Ja.
Ist aber tatsächlich so passiert und wir wollen jetzt einmal dekonstruieren, was da passiert ist.
Ja, genau.
Also, dir war das selber gar nicht so bewusst, ne?
Mir war das bis vor ein paar Monate gar nicht bewusst, also die 15 Millionen sicherlich schon, meinen eigenen Immobilienbestand kenne ich sehr gut, aber dass ich tatsächlich nur 15.000 Euro Eigenkapital eingesetzt habe, ist genau das, was du mich in der Mastermind gefragt hast und da habe ich dann einfach mal nachgerechnet, wie viel Eigenkapital habe ich denn eigentlich von Anfang an eingesetzt und ja, es waren tatsächlich nur 15.000. Ich hatte sicherlich mehr Vermögen gehabt in Depots und in Fondspolicen für die Rente schon angespart, aber da wollte ich natürlich nicht rangehen, ist ja alles für die Rente gedacht.
Ja.
Und deshalb waren es tatsächlich, habe ich Wege und Mittel gefunden, wie man mit sehr wenig Eigenkapital den Bestand aufgebaut hat, Stück für Stück. Und war viel Arbeit, aber ist alles möglich gewesen.
Also wir wollen das jetzt eben, wie gesagt, dekonstruieren. Wir kommen auf wie viele Einheiten, wenn ich das hier zusammenzähle? Ich habe es nur pro Jahr auf irgendwie an die 100.
Wir sind 104 Einheiten aktuell.
104 Einheiten, ja. Und wir werden es jetzt so ein bisschen aufbauen, also um es gleich vorwegzunehmen. Ne? Die große Frage ist ja, wie kann man das tun? Du hast in Summe, glaube ich, 7 Punkte rausgefunden für dich, wie du Eigenkapital schon vorgehst, Eigenkapital generierst. An denen werden wir irgendwie vorbeikommen.
Genau.
Strukturieren werden wir es aber jetzt so, wir reden über deine erste Eigentumswohnung, dann dein erstes Mehrfamilienhaus, dann ein Paket. Und dann reden wir über so ein bisschen Eskalation, hast du es genannt, wie das Ganze quasi ausgearbeitet ist.
Wachstum, Eskalation können wir gerne so
nennen. Und gucken natürlich, ich meine, das ist wirklich so eine spannende Geschichte, würde ja jeder, der von außen drauf guckt, sagen, okay, du hast begonnen übrigens 2016, 2017 waren es dann glaube ich 8 Einheiten, 2018 13 Einheiten, also da ist dann das Wachstum losgegangen, 2020 waren es 27, 2021 waren es 50 Einheiten, die du gekauft hast. Wenn man von außen drauf guckt, ist ja die Frage so, okay, der hat genau das gemacht, wo jeder vorwarnt. Der hat in der Phase, in der die Immobilienpreise hochgegangen sind, bis unter die Dachkante finanziert, offensichtlich, sonst hättest du nicht so wenig Eigenkapital eingesetzt. Dann kommt eine Zinserhöhung. Er hat auch noch nicht mal alle Dinge langfristig festgeschrieben. Eigentlich hättest du jetzt pleite sein müssen.
Ja, ja, schön. Genau. Kann man so schlussfolgern, ja?
Ja, okay. Du bist aber nicht pleite, sondern wir wollen es verstehen,
wie man es richtig macht, ja.
Wie man es richtig macht, ganz genau. Ja. Okay, das heißt, wir fangen jetzt an, noch vor der ersten Eigentumswohnung. Was bist du eigentlich, wer machst du vor Immobilien?
Genau, also ich komme aus dem Finanzdienstleistungsbereich, war als Finanzberater gearbeitet und habe 2015 einfach überlegt, wie kann ich zusätzlich mir weiteres passives Einkommen aufbauen, beziehungsweise einfach außer Fonds noch ein zusätzliches Standbein aufzubauen, ein Vermögen für die Altersvorsorge. So bin ich ans Thema Immobilien herangekommen und habe dann angefangen, mich zu informieren, Bücher gelesen, Podcast gehört, Videos geschaut, was damals alles schon verfügbar war. Und empfehle auch mal gerne für jeden, der Anfänger ist, das Buch Rich Dad Poor Dad, um da einfach mal anzufangen, Robert Kiyosaki. Und der hatte ja so in seinem Buch quasi die Empfehlung gehabt, schau dir doch erstmal als Anfänger, bevor du die erste kaufst, 100 Wohnungen an. Und dann hast du so viel Erfahrung gesammelt. Da ich keinen in der Familie hatte oder im Freundeskreis, der groß im Bereich Immobilien investiert war und mir da irgendwie die Tipps geben konnte, auf was man achtet, habe ich einfach gesagt, gut, dann mache ich das mal, geh los und habe Besichtigung, habe meine Excel-Tabelle geführt, jede Besichtigung eingetragen und auch Kaufangebote geschrieben. Und tatsächlich bei der 18. Wohnung war es dann so, dass der Verkäufer gesagt hat, ja, von den vier, die sich besichtigt haben und auch alle kaufen wollen, bist du der eine, der kaufen darf. Und dann bin ich zur Bank gegangen, die hat den Kredit genehmigt. Ich wusste nicht, ob ich als selbstständiger Handelsvertreter überhaupt einen Kredit bekomme. Habe ich bekommen, hat funktioniert und konnte meine erste Wohnung kaufen. Und weiß heute noch, wie aufgeregt und nervös ich war, als ich dort 101.000 Euro, das war der Kreditbetrag, wie ich den Kreditvertrag unterschrieben habe. Da war ich richtig aufgeregt, habe mir alles durchgelesen, sag, jetzt unterschreibe ich hier 100.000 Euro.
Obwohl du eigentlich vom Fach bist.
Obwohl ich aus dem Bereich komme, ja, natürlich, und auch Finanzierung vermittelt habe. Aber das war für mich einfach unglaublich viel Geld, so viele Schulden aufzunehmen. Mhm. Da kann ich also jeden Anfänger verstehen, der sagt, oh Gott, Immobilien, jetzt fange ich an mit Schulden, das zu machen. Viele wollen ja am liebsten was sparen, Immobilie bar kaufen und dann von den Mieteinnahmen leben. Nee, ich habe voll finanziert, 100% Finanzierung gemacht und nur die Kaufnebenkosten bezahlt bei der ersten Wohnung. Und da war ich wirklich nervös gewesen beim Unterschreiben vom ersten Kreditvertrag. Und es waren in Anführungsstrichen, jetzt rückblickend betrachtet, nur 100.000. Damals war das für mich riesen viel Geld. Und da war ich wirklich nervös beim Kauf der ersten Wohnung. War dann aber auch froh, dass als die erste Miete auf meinem Konto eingegangen ist, ich dachte, oh, jetzt überweist jemand Geld auf mein Konto, einfach so.
War höher als die Bankrate, die Miete?
War ganz leicht höher als die Bankrate. Ich konnte dann noch im persönlichen Gespräch mit dem Mieter, das hatte ich auch aus den Videos ja überall gelernt, man muss mit den Mietern ins persönliche Gespräch gehen, da wurde die Miete Ewigkeit nicht angepasst. Dann haben wir uns auf eine moderate Mietanpassung geeinigt von 88 Euro. Und dann hatte ich einen Überschuss von 150 Euro im Monat. Und das war natürlich für mein Zahlenkopf, der dann einfach mal durchgerechnet hat und gesagt hat, Mensch, 150 Euro Überschuss, ich habe 7.500 Nebenkosten bezahlt aus meinen Ersparnissen, bei 150 im Monat Überschuss sind das 1,8 im Jahr, ich weiß die Prozent nicht genau, aber ich glaube es sind so um die 22% Eigenkapitalrendite, mhm, und da hatte ich nochmal so viel Tilgung drin. Also eigentlich waren es mit der Tilgung sogar 44% auf mein eigenes Eigenkapital. Und auf einmal habe ich die Welt nicht mehr verstanden. Weil bis dahin waren Fonds mit 9%. Also ne, habe ich heute immer noch, spare ich auch immer noch fleißig an. Ist für die Altersvorsorge auch solides Investment, wo ich weiß, da ist alles schon mal so. Aber auf einmal war so, ich glaube, ich muss was normal machen. Ja. Und dann habe mich so irgendwie das Immobilienfieber gepackt. Und das Schöne ist, nachdem man den ersten Schritt gegangen ist, deswegen sage ich das jedem Anfänger gerne, dass die erste Wohnung eigentlich das Allerwichtigste ist und da gar nicht das Entscheidendste ist, dass man den super, super Schnäppchen gemacht. Lange Zeit war die erste Wohnung rückblickend betrachtet meine schlechteste Wohnung. Mhm. Die teuerste Einkauf, also ganzen Zahlen. Und nachdem ich diese aber gekauft habe, wusste ich, wie der ganze Prozess abläuft und habe dann gesagt, alles klar, jetzt kann ich natürlich jede weitere Wohnung einfach nur Schablone daneben legen. Wenn es besser ist als das, was ich bisher habe, dann muss ich es eigentlich kaufen. Mhm. Und so bin ich dann weiter reingegangen an die weiteren Käufe, habe die immer in meiner ersten Immobilie verglichen und habe dann festgestellt, ist ja alles noch besser, also kaufen. Das war dann für mich die logische Konsequenz.
Du, es war 2016, wie alt warst du?
2016 war ich 33 Jahre alt.
Okay, also mit 33 die erste.
33 die erste.
Da hast du dann Eigenkapital eingesetzt?
Da habe ich 7.500 Euro Eigenkapital eingesetzt.
Das ist ja schon die Hälfte weg. Du musst ja jetzt gleich von 15. Du musst ja jetzt gleich 15 Millionen aufbauen.
Ja, genau mit den restlichen.
Bin gespannt.
Also vielleicht als ersten Punkt, den ich dann genutzt hat, da sind mir natürlich ein paar Sachen in die Karten gespielt. Die Wertentwicklung von 2016 bis 2021. Ich habe damals aus den Videos und den Büchern, die ich gelesen habe, unter anderem auch schon eure ersten Videos, die es dann gab, hatte ich mich damit beschäftigt und habe ich immer verstanden, die Profis haben alle gesagt, man muss denn wenn man Eigenkapital aufbauen will, am besten eine kurze Zinsbindung machen, dann den Wert der Immobilie steigern und dann mit der Anschlussfinanzierung kann man sich das Geld wieder rausholen. Mhm. So hatte ich das verstanden und wollte das natürlich dann bei mir auch umsetzen. Ja. Rollierend ist es, wenn ich das einsetze, aber ich habe ja die 7,5 habe ich schon eingesetzt, mein Eigenkapital. Habe gesagt, ich mache die Zinsbindung, aber statt der üblichen klassischen 10 Jahre, habe ich gesagt, ich spekuliere jetzt einfach mal auf 5 Jahre. Zinsen sind ja schon gefallen, ich war bei 2,25 und die kamen ja von einem höheren Zinsniveau und ich habe auf fallende Zinsen spekuliert. Mhm. Das hat bei dieser Wohnung tatsächlich geklappt. Wir sprechen gleich noch über andere. Aber der Wohnung bin ich dann in der Anschlussfinanzierung nach 5 Jahren auf 0,9% runtergegangen, ja, in der Finanzierung und habe dann aber von den 101.000, ich glaube, ich habe jetzt 112.000 dann nochmal in der Anschlussfinanzierung bekommen, hatte von den 101.000 aber auch schon in den 5 Jahren 1,5% pro Jahr, also bisschen was war schon weggetilgt, hab dann nochmal irgendwie 16, 17, 18.000 Euro rausgekriegt. Und hab das Geld, nachdem der Mieter dann nach 5 Jahren ausgezogen ist, tatsächlich sehr gut gepasst, in die Wohnung reingesteckt, hab da eine WG draus gemacht und hab durch diese WG Einzelzimmervermietung, das habe ich auch die letzten Jahre viel gemacht, um den Cashflow zu steigern, kam natürlich enorm was bei raus. Also die Wohnung hat zum Anfang 150 Euro Überschuss gemacht, jetzt bringt sie 900 Euro Überschuss im Monat. Mhm. Allein durch diese WG Einzelzimmervermietung ist jetzt also eine meiner besten Wohnungen.
Ja. Durch das Sondervermietungsmodell.
Aber nur dieses Sondervermietungsmodell.
Aber weil wir jetzt über Eigenkapital so ein bisschen reden, nochmal quasi die Summary, 7,5 rein.
Genau, nach 5 Jahren aber auch wieder raus.
Ja, und irgendwie 15 bis 20 wieder raus,
genau,
wahrscheinlich.
Genau,
ne?
Genau.
Danach ist sie aber auch wieder bis unter die Dachkante finanziert quasi. Also
Berlin. Die Bank hat es mit 100...
Also nicht bis unter die Dachkante, weil sie ist noch mehr wert.
Sie ist mindestens doppelt wert.
Mindestens doppelte, okay. Und jetzt muss man ja, ich meine, 2016, 5 Jahre festgeschrieben.
2021.
Knappe Nummer quasi, ne? Mhm. Weil 2022 sind die Zinsen hochgegangen, da hätte das Spiel nicht mehr funktioniert. Bei der einen hat es noch funktioniert. Jetzt überleg mal, wenn die Zinsen nicht hochgegangen, noch 2 weitere Jahre, was das für dich bedeutet hätte, ist auch gleich ein spannendes Gedankenexperiment.
Richtig gut gewesen.
Weil ich gucke hier auf den Strahl, den ich gerade schon so ein bisschen vorgelesen habe, ne? 2016 eine Wohnung, dann kam über die nächstes Jahr dann 8, Jahr drauf 13, dann nochmal 6, dann 27, dann 50. Und immer eben auch teilweise kurzfristig finanziert, um das Spiel eigentlich machen zu können.
Also das mit dem Gedanken, das hatte ich tatsächlich ein paar Mal auch vor, wirklich 5 Jahre. Dann habe ich auch mal 3 Jahre verhandelt und dann tatsächlich auch mal 2 Jahre einmal bekommen. Und habe dann immer darauf spekuliert, diese Strategie tatsächlich anzuwenden. Die hat zum Anfang gut funktioniert, bei denen habe ich noch ein paar Mal gemacht. 2, 3 Mal habe ich die Strategie gemacht und auch noch mehr Geld bekommen. Aber jetzt klappt die Strategie natürlich nicht mehr, weil die Zinsen ordentlich gestiegen sind.
Ja, erklär nochmal für jeden, der das jetzt nicht direkt versteht, warum ich das auch gesagt habe, erklär mal nochmal den Effekt. Also 2016 bis 2021 war weshalb günstiger als 2017 bis 2022?
Okay, ja, ganz einfach, weil die Zinsen in dieser Zeit gefallen sind und ab 2022 sind die Zinsen wieder massiv angestiegen. Also hat die EZB gegengelenkt wegen der Inflation und Energiepreise und was da alles die Gründe und Ursache sind, verschiedene und seitdem mittlerweile sind wir bei 4,5% Leitzins und da ist schon einiges passiert. Also jetzt kriegt man nicht mehr für 0,9% einen Kredit bei der Bank.
Ja, also bedeutet jetzt konkret, du hast auf deiner allerersten Wohnung, ich habe hier eine ganze Liste und Tabelle von dir vor mir mit all deinen Immobilien, hast du einen Kapitaldienst von 3.200 Euro. Das ist jetzt noch bezogen auf...
Das ist die 21er Finanzierung mit den 0,9%.
Genau, und jetzt muss man sich quasi überlegen, wenn jetzt die Zinsen 3-mal so hoch sind, 4-mal so hoch sind. Also würdest du diese Finanzierung festschreiben, dann bleibt der Thema gleich, dann hättest du locker den doppelten Kapitaldienst.
Ja, sicherlich, einen Vierfachen sogar, 0,9. Aktuell würde ich 4% oder 4,5% kriegen. Also hätte ich einen Vierfachen. Ja gut,
ja, Tilgung. Nicht ganz, weil Tilgung ja noch drin ist, aber
Dreifach auf jeden Fall.
Musst du mich überlegen, du hast im Jahr, also du musst für deine erste Wohnung an die Bank im Jahr 3.270 Euro überweisen.
Genau.
Würdest du diese Wohnung, das ist das Problem, auf das wir gleich hinaus wollen, mit dem du natürlich umgehen musst bei vielen anderen Immobilien, würdest du diese Wohnung zum heutigen Zeitpunkt neu festschreiben müssen, weil deine Zinsbindung ausläuft, dann wäre das, keine Ahnung, ich sage es pauschal, 10.000 Euro statt 3.200 Euro.
Korrekt. Nee, das ist richtig.
So. Und jetzt.
Würde noch reinpassen beim 11.000 Cashflow, aber.
Würde noch reinpassen, weil du hast eine Netto-Kaltmiete im Jahr von 18.240 Euro.
Genau.
Was aber brutal ist,
dass man. Durch die Sondervermietung ist das unglaublich hoch.
Genau, ja. Genau. Erzähl nochmal Sondervermietung, warum das dann so hoch ist und kann man das einfach überall machen? Jeder sollte nur noch WGs machen?
Ja, nein, das muss man tatsächlich aufpassen. Also da habe ich wirklich meine Erfahrung gesammelt. Also Voraussetzung, dass eine WG funktioniert, dass es wahrscheinlich nur eine Unistadt sein sollte. Sollte eine Hochschule oder Universität geben. Ich habe festgestellt, je besser die Lage, je dichter die Wohnung an der Uni dran ist, desto nachgefragter sind die Zimmer. Und es ist, wie mein Banker liebevoll gesagt hat, es ist eine Aufwandsrendite. Ich kriege da sicherlich 22,30 Euro jetzt runtergerechnet auf den Quadratmeter kalt. Das ist deutlich über die Mietspiegel. Aber die Studenten, die freuen sich auch, dass sie ein WG-Zimmer haben, wo alles organisiert ist. Einbauküche ist drin, Bad ist ausgestattet. Also sie kommen in eine Wohnung, kommen neu in der Stadt an und haben da einen Ansprechpartner, der sich um alles kümmert. Und das Konzept funktioniert sehr gut, ist aber letztendlich wirklich auch Aufwand. Weil man wirklich für jedes Zimmer, so mache ich es zumindest, ich mache für jedes Zimmer einen einzelnen Mietvertrag.
Ja. Sollte man
auch. Und kümmere mich auch dann um jede Neuvermietung selber, weil ich das wichtigste Learning ist, dass die Studenten in einer WG zusammenpassen. Nur dann habe ich als Vermieter auch meine Ruhe und die Studenten freuen sich, dass alles passt. Wie findest
du das raus? Fragst du?
Ich habe da mittlerweile ein gutes Gefühl dafür, wer passt und wer nicht zusammenpasst.
Okay.
Und kann das ganz klar bei den Anzeigen sortieren. Timing ist bei WG-Vermietung wichtig. Muss zum 1.9., 1.10. die Wohnung fertig sein. Wir haben es teilweise auch schon so mittlerweile jetzt gemacht, dass ich teilweise auch Wohnungen 2, 3, 4 Monate leer stehen lasse, weil ich weiß, ab 1.9. kommen wieder die Studenten. Hm. Also da sorgen wir dann einfach wirklich dafür, dass auch wieder neue Zimmer zum nächsten Semesterbeginn zur Verfügung stehen.
Ja, ja. Okay, jetzt aber trotzdem nochmal, was dann rauskommt im Hier und Jetzt, dass wir nachher auch verstehen, wenn wir das aus deiner Tabelle dann vorlesen. Du hast 3.270 Euro für diese Wohnung jedes Jahr an die Bank. Du hast 18.000 Euro Mieteinnahmen ungefähr, Netto-Kaltmiete durch die Sonderverminierungsgeschichte, ja. Und du sagst, du hast 11.000 Euro Cashflow ungefähr,
ja.
Weil du noch 20% Bewirtschaftungskosten abziehst pauschal.
Also diese Tabelle ist jetzt für meine Bankgespräche gedacht, ja. Und die Banken kalkulieren gerne mit 15-35% Bewirtschaftungskosten, ja. Dass 20% eigentlich ein Durchschnitt, der gut angesetzt ist.
Von der Kaltmiete.
Von der Kaltmiete, dass die Bank also sagt, wenn ich es schaffe, Kaltmiete minus 20%, minus Kreditrate, das, was da am Ende übrig bleibt, das zahlt quasi auf mein Einkommen ein.
Ja.
Wenn ich da ins Minus falle, dann ist das schlecht, meine weitere Finanzierbarkeit. Das ist das, was ich jetzt beim Skalieren eben auch gelernt habe. Aber wenn ich da im Plus bleibe und positiv bin, dann ist es gut.
Ja. Okay. Dann lass uns über das erste Mehrfamilienhaus sprechen, oder? Das kommt jetzt schon relativ...
Das erste Mehrfamilienhaus wäre das noch. Wir haben... Kurz noch vielleicht mit der zweiten Wohnung, die habe ich mittlerweile schon wieder verkauft, war noch ein wichtiges Learning, um auf dieses Eigenkapital einzugehen. Das muss man so ein bisschen mit Fingerspitzengefühl, weil ich habe es beim ersten Mehrfamilien auch gehabt. Da habe ich dann bei der zweiten Wohnung mich angefangen, auch mal Sanierungskosten zu finanzieren.
Ah ja, interessant.
Die Wohnung steht nicht drauf, die habe ich schon wieder verkauft. Also der ultimative Hebel nachher, dass es dann am Ende der 7 Punkte war dann, dass ich irgendwann angefangen habe, auch Wohnungen zu verkaufen.
Ja.
Als alle Mittel und Möglichkeiten ausgereizt waren, war dann nur noch der Weg, eine Wohnung zu verkaufen. Und die zweite Wohnung, die jetzt nicht mehr draufsteht, war damals auch eine WG-Wohnung, die ich umgebaut habe zu einer WG-Wohnung und mega Cashflow gehabt. Da habe ich die verkauft und habe da aber das erste Mal gelernt, dass die Sanierungskosten, die ich bei der Bank eingereicht habe, zum einen hatte ich das Problem, dass die Sanierung tatsächlich ein bisschen teurer war, als das, was ich eingereicht habe. Was wohl bei vielen zum Anfang mal so ist, wenn man anfängt zu sanieren, auf einmal wird es dann doch teurer als geplant. Und mir ist aber auch aufgefallen, die Bank sagt zum Anfang, die reichen uns die Belege dann ein, wenn sie fertig sind. Und ich habe gesagt, naja, mal gucken. Die werden mich ja fragen, wenn sie ihre Belege haben wollen. Die haben mich aber nie gefragt nach Belegen. So. Und das war für mich dann so ein Thema. Beim Mehrfamilienhaus habe ich das Gleiche gehabt, bei einer anderen Bank. Ich dachte, okay, da waren es dann 31.500 Euro Sanierungskosten. Belege ja alle gehabt, weil der ja auch saniert wurde.
Ja,
aber es hat nie einer danach gefragt. Ja, und dann dachte ich, okay, das war für mich auch so ein Learning auf dem Weg dahin, wann fragt eine Bank auch mal irgendwie nach Belegen nach.
Ja.
Und später habe ich es dann auch mal so gemacht, dass ich eben Sanierungskosten mitfinanziert habe,
ja.
Wo ich eben wusste, okay, die Sanierung geht jetzt nicht gleich, weil der Mieter wohnt noch drin, die geht erst in Zukunft. Also kann man das Geld dann auch erst in der Zukunft einsetzen. Und habe da so mit diesen, damit auch gearbeitet dann teilweise.
Okay, muss man wahrscheinlich
schon. Da muss man schon ganz.
Sollte man mit der Bank transparent
sein. Da sollte man sauber mit umgehen und da wissen, was man da macht. Und es geht auch nicht bei jeder Bank. Also bei einer Bank ist mir auch mal auf die Füße gefallen. Da wollten die dann die Nachweise sehen. Das ist tatsächlich einmal passiert. Und da habe ich gesagt, nee, der Mieter ist nicht ausgezogen. Und dann wollten sie die 10.000 Euro zurückhaben.
Ja.
Und also muss man wissen, was auch die Konsequenzen sind.
Okay.
Also da habe ich mich herangetastet und möchte sagen, dass ich da so ein bisschen...
Also wenn man Geld für Sanierung aufnimmt, sollte man entweder sanieren oder das Geld mindestens vorrätig haben, bis man saniert.
Definitiv.
Und nicht davon in Urlaub fahren zum Beispiel.
Das wäre wohl die schlechteste Idee von allen.
Ja, ja, genau. Okay, aber erklär doch mal, für Sanierungskosten aufnehmen, wie viel hat die Wohnung gekostet und wie viel Sanierungskosten?
Diese zweite ungefähr? Wohnung, da hatte ich krieg's nicht mehr genau, müsste ich nachschauen, aber ich glaube, ich habe 15.000 Euro Sanierungskosten angegeben bei der Bank. Ich habe am Ende 20 gebraucht.
Ja. Auf den Kaufpreis von?
Auf den Kaufpreis, der war irgendwie bei knapp 70.000.
Okay. Das heißt, du hast deutlich über 100% finanziert.
Ja.
Was haben die da gesagt? Also du, ich meine, was war deine zweite Wohnung? Du warst selbstständig, hattest aber schon offensichtlich eine Bonität, die für eine Wohnung gereicht hat, also auch die zweite?
Ja, genau. Genau. Ich hatte genau, das hatte tatsächlich dann gereicht für die zweite Wohnung und habe dort die WG draus gebaut und habe damit natürlich auch schon einen Überschuss erwirtschaften können. Also bei der ersten Wohnung waren es 150 Euro, bei der Wohnung waren es nach Fertigstellung auf einmal 500 Euro Überschuss, weil ich da dann eben sofort die WG. Das war die zweite Wohnung, war gleich ein Thema, wo ich gesagt habe, für mich, ich nehme das nächste Schwierigkeitslevel. würde ich heute, mache ich das fast nur noch. Ich habe eine leerstehende, sanierungsbedürftige Wohnung gekauft.
Ja.
Bei der ersten Wohnung war ich ja froh, dass ein Mieter drin ist, dass ich mich um nichts kümmern muss, ich kriege eine Miete.
Ja.
Bei der zweiten Wohnung habe ich gesagt, jetzt traue ich mich an eine Sanierung ran, weil ich verstanden habe, da steckt irgendwie Gewinn drin. Und heutzutage mag ich fast gar keine Wohnung mehr kaufen, die vermietet sind.
Ja.
Da kaufe ich am liebsten Wohnungen, die leer sind, weil ich weiß, da kann ich erstmal alles dort ordentlich machen und kann es dann so vermieten, wie es eben marktgerecht am besten passt.
Ja.
Und das habe ich dort gemacht, damit habe ich einen guten Cashflow geholt, 500 Euro bei der ersten WG-Wohnung, war für mich dann auch so ein Thema.
Jetzt sagen bestimmt viele Selbstständige auch noch oder auch Angestellte, aber ich glaube nicht, dass das geht, wenn ich jetzt zur Bank gehe und sage, ich möchte hier eine kleine Wohnung kaufen für 70.000 Euro und ich hätte gerne noch 15.000 Euro drauf, gib mir mal 85.000 Euro.
Doch, das geht. Die Sanierungskosten, also muss die Bank unterscheidet zwischen werthaltigen Sanierungskosten und Renovierung. Also eine Einbauküche und Tapeten und Fußböden werden manchmal einfach nicht, werden als Renovierung. Aber eine Sanierung bedeutet, ich baue ein neues Bad ein, ich baue eine neue Heizung ein, baue neue Türen ein. Genau. In dem Fall habe ich auch Wände, eine Wand zugemacht, eine neue Tür, sodass es WG-tauglich wurde. Neue Heizung gemacht, neues Bad, Spitzboden ausgebaut. Es war schon ein riesen Umbau da an der Stelle.
Und
viel gelernt.
Hast du auch als Selbstständiger, wie hast du das mit deiner Bonität nachgewiesen? Du hattest einfach schon ein paar gute Jahre, die du dokumentiert hattest.
Ja, tatsächlich. Also als Selbstständiger, jeder, der als Selbstständiger einen Kredit haben möchte, muss mindestens 3 Jahre nachweisen können. Mhm. Da müssen 3 Jahre eben vernünftige Überschüsse da sein. Wenn mich jemand fragt, ab welchem Einkommen man finanzieren kann, ist es ab 20.000, 25.000 Euro. Da geht natürlich nicht viel, aber ab diesem Einkommen, wenn man das 3 Jahre nacheinander nachweisen kann, da kann man Jahresgewinn, Überschuss. Ne?
Ja.
Ich hatte deutlich höhere Überschüsse gehabt schon und konnte dann dementsprechend auch
deutlich schon finanzieren. Deutlich höher heißt aber nicht Millionen?
Nein, okay. 60, 70 Gewinn. So. Das, das war in der Größenordnung, habe ich mich bewegt.
Ja, okay. Erstes Mehrfamilienhaus.
Erstes Mehrfamilienhaus, sehr spannende Sache. Ich habe weitergeschaut und gesagt, jetzt wird das Schwierigkeitslevel angehoben nach der
2017 aber auch direkt, ne?
Das 2016 war, genau, ja. Dann wurde die sanierungsbedürftige Wohnung, war das Projekt fertig. Und da habe ich gesagt, jetzt darf auch mal ein Mehrfamilienhaus kommen. Man muss natürlich mit seinen Aufgaben wachsen. Und dann kam Mehrfamilienhaus, Internet, irgendwie Anzeige gefunden. Und das waren 400 Quadratmeter. Ein altes LPG-Haus, war mal ein Schweinestall, 1910, 20 gebaut, keiner weiß, wie alt es wirklich ist, das Haus, und hat 140.000, 139.000 Euro gekostet für 400 Quadratmeter. War teilweise für 2,80 Euro und 3,50 Euro pro Quadratmeter vermietet. Eine Wohnung war noch mit einem Kohleofen beheizt, die anderen 5 Wohnungen waren mit 3 unterschiedlichen, also mit 3 Gasthermen beheizt. Katastrophaler Zustand. Eine Bude total verschimmelt, aber selbst 5 Wohnungen, die vermietet waren in dem Haus, haben Überschuss von 1.000 Euro gebracht, weil ich einfach so günstig finanziert habe, so günstig eingekauft habe. Und bei 1.000 Euro Überschuss war das für mich eigentlich so ein No-Brainer, wo ich gesagt habe, mit meinem Zahlenkopf muss ich das Ding einfach kaufen. Jetzt im Nachhinein würde ich jedem Anfänger sagen, bisschen vorsichtig vor solchen Deals, wenn da so eine super hohe Rendite bei rumkommt, weil das war definitiv schon ein Faktor 10 Haus gewesen, im Einkauf. Wenn man sowas kauft, hat das auch irgendwo Nachteile. Also wir haben mittlerweile ist das Haus fast fertig saniert und wir haben über 500.000 Euro nur in die Sanierung reingesteckt. Also wir heißt die Handwerker, also ich an die Handwerker ausgezahlt.
Ja.
Wir heißt wahrscheinlich auch mit dem Krediten der Banken, die ich im Nachhinein noch aufgenommen habe, weil ich da noch das Haus mittlerweile nachbeliehen habe. Schon 2-mal nachbeliehen bei der Bank, um die Sanierung durchzuführen. Und auch das hat natürlich nicht gereicht. Das ist mittlerweile auch wieder super viel Eigenkapital. Jetzt gerade, das ist eines der Projekte, die wir jetzt gerade machen, habe ich eben erst letztes Jahr mit der Sanierung angefangen.
Ja. Okay, lass mich mal ein bisschen orientieren. 2017 Rostock erstmal, aber Landkreis
steht. Ich habe jetzt da Landkreis reingeschrieben, keine genaue Adresse, ist im Landkreis, außerhalb ländliche Lage. Und ja, ländliche Lage ist ja auch damals nicht ganz so beliebt, da wollten sie alle noch unbedingt in der Stadt.
Ja.
Mittlerweile bin ich von der ländlichen Lage fast mehr überzeugt.
Was heißt denn ländliche Lage?
Ländliche Lage heißt in dem Fall tatsächlich 10 Minuten bis Orts, bis Rand Rostock, Speckgürtel Rostock.
Ist 10 das. Minuten?
10 okay. Minuten mit dem Auto das bis zur, ist, ja. okay. ist wirklich knapp vorne. Und mittlerweile eine sehr beliebte Lage, das heißt das. Und
aber ist das eine kleine Ortschaft dann? Oder?
Ist eine kleine Ortschaft, ja. Wirklich ein Dorf.
Wirklich ein Dorf?
Ist ein Dorf.
Okay.
Guckst du auf die Kirche gegenüber, Rostock, ganz dicht da.
Rostock wächst.
Genau. Sehr Rostock gut. wächst und Leute wollen gerne auch ins Umland. Wollen gerne ins Grüne, wollen gerne da, wo sie ein bisschen Ruhe haben.
Aber wenn du jetzt, du kennst dich bestimmt aus, wenn das jetzt dann 30 Minuten Fahrzeit ist, 45 Minuten Fahrzeit ist, da ist dann Rostock zu klein für, oder?
Ja, das würde ich schon, das ist schon tatsächlich, da ist die Grenze irgendwie schon zu überschritten.
Ja.
Also da bist du dann schon bei 45 Minuten so weit weg, da kriegst du die Häuser schon hinterhergeworfen.
Ja.
Also das ist,
Okay, also da muss
10 man... 10 Minuten, 20 Minuten Fahrzeit bis nach Rostock
ist genau, super. Genau, was ja jetzt zum Beispiel eine Stunde um Berlin rum ist ja immer nur, da ist ja...
Genau, kommt drauf, welche Stadt.
Aufschwung, ne? Genau, weil klar, Berlin größer ist und mehr ausstrahlt und so.
Ja.
Okay, und kommt auch auf die Struktur an, ne? Ist zum Beispiel ganz anders in Ostdeutschland als in Bayern und ja. Hm. Okay, und das hast du jetzt nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Du hast das für wie viel auf dem Quadratmeter dann gekauft?
400 Quadratmeter für 139.000.
Ja, also 300 Euro auf dem Quadratmeter oder was? Ja. Was ja unglaublich ist, was hätte ein Haus in einem normalen Zustand 10 Minuten von Rostock weg 2017 auf dem Quadratmeter kosten sollen?
Für den Zustand des Hauses und den Vermietungszustand war das der faire Marktpreis.
Ja, deswegen sage ich normal. Was wäre da ein fairer Marktpreis, wenn da jetzt ein ganz normal... jetzt nicht komplett frisch saniert, aber ein Haus, was in einem okayen Zustand okay. für sein Baujahr ist, weil wir, also
wenn es mit 6 Euro vermietet wäre und im vernünftigen Renovierungszustand gewesen wäre, wäre es sicherlich 1.500 Euro, 1.200 bis 1.500 auf dem Quadratmeter, also ich sag mal für 500 bis 600.000, 700.000 Euro wert gewesen,
ja,
wenn es
ja.
vernünftig gemacht ist.
Ja. So, und dann kommt der angehende Großinvestor, ja, wir waren ja selber auch an diesem Punkt, ne, sieht dann, oh mein Gott, für 300 Euro auf dem Quadratmeter, das muss ja ein super Deal sein. Muss ein
Schnäppchen sein, ja.
Und siehe da, es kommt hinten raus relativ viel Stress dann auch auf einen ja. zu. Ja. Okay, du hast jetzt, wenn wir jetzt mal bei, du hast das für wie viel nochmal gekauft? 130
gekauft? 139 gekauft,
139 gekauft und wir könnten sagen, das hätte vielleicht 600.000 kosten können zu dem Zeitpunkt. Das heißt, in meinem Kopf hast du jetzt 400.000 Euro eigentlich erstmal zur Verfügung, die du noch investieren kannst, so dass du auf einem normalen Level bist.
Also durch eine Nachbelag meinst du jetzt, oder wie?
Nee, also insgesamt, also du könntest in das Haus noch 400.000 Euro stecken.
Ja, die muss ich auch reinstecken. Die musste ich jetzt ja auch reinstecken.
Genau, das ist jetzt meine Frage, wie viel musstest du reinstecken?
Also, wir sind jetzt aktuell bei 500.000, die wir reingesteckt ja. haben mittlerweile, über die gesamte Laufzeit.
Ja.
Und wir sind noch nicht fertig, also 3 Wohnungen sind fertig, die sehen richtig gut aus mittlerweile.
Ja.
Erste davon ist jetzt auch vermietet für 14 Euro auf dem Quadratmeter, was auch wirklich gut ist in der Lage. Also da sieht man mal, da kommen wir von 300 Euro kalt, gehen jetzt auf 1.100 Euro kalt.
Ja.
Das macht natürlich schon Spaß, aber dafür ist sie auch wirklich super hochwertig eben saniert worden. Balkone ja. wurden angebaut kalt und
jetzt auf die Wohnung.
Auf die Wohnung gesehen. Ja, ja. Also mit 14 Euro kalt ist schon echt Speckgürtel von Rostock. Da musst du schon wirklich was Gutes hinstellen, dass da jemand um die Ecke kommt und sagt, das bin ich bereit, gerne zu bezahlen.
Ja, ja, ja. Also worauf ich hinaus will, weil wir das auch bei einigen Häusern haben, es passieren jetzt über die Jahre dann mehrere Dinge parallel, um zu bewerten. Für sich freut man sich über den Deal am Ende. Ne?
Ich freue mich drüber. Das ist immer noch ein guter Deal.
Ja, ja, genau,
der gehört zu denen, der wirklich
das,
gut ist.
Das sieht man ja dann hier auch schon, was rauskommt. Aber quasi nochmal, du hast jetzt einen Gig, also Gesamtinvestitionskosten,
ja.
wirst du das irgendwie für 700 gekauft haben am Ende in Wirklichkeit.
Ja, das kommt gut hin, ja.
So, für 700, dann hast du knapp unter 2.000 Euro auf dem Quadratmeter bezahlt, 10 Minuten von Rostock.
Genau.
Weg. Aber dann ist quasi top kernsaniert.
Genau, dann ist es sicherlich 3.000 Euro auf dem Quadratmeter wert.
Jetzt.
Wenn es komplett fertiggestellt ist, auf jeden Fall.
Ja. Weil du jetzt ja zwischenzeitlich dann auch noch wirklich Mietentwicklung hattest. Und Mietentwicklung geht ja gerade jetzt noch mal mehr ab ja. eigentlich. Also durch die Zinserhöhung gehen die Preise eher runter, aber die Mieten gehen noch weiter hoch. Und jetzt kriegst du eben, damals hast du angenommen, was kannst du in der Neuvermietung erzielen? Was dachtest du?
Na, damals die eine Leerwohnung habe ich für 8,50 Euro erstmal vermietet.
Ja,
Das ging ein bisschen. Dann 2,70. Kam der, ja,
und jetzt eine dort sanierte,
jetzt dort, renovierte Wohnung? Jetzt 13 bis 14 Euro.
Das ist halt brutal. Das muss man sich ja in Prozent auf der Zunge zergehen lassen, wie viel das ist. Das ist mehr als 50% obendrauf.
Ja,
ist Mietsteigerung innerhalb dieser kurzen Zeit. Und deswegen...
Also dafür ist da wirklich, der Sanierungszustand ist aber auch wirklich schon obere Mittelklasse. Also wirklich, sie bauen sehr hochwertige Fußböden ein, mit Einbauküche, Bäder neu, Heizungsanlage neu, also ist wirklich Dach neu, Fenster neu, ist wirklich schön geworden, das ganze Haus.
Das war deine erste große
Komplettsanierung, quasi erste Kernsanierung. Da mit Grundleitung ausgebuddelt, die habe ich noch selber mit ausgebuddelt, da war schon spannend.
Mit Architekt dann auch?
Nö, Architekt nicht. Also wir haben einen Bauingenieur natürlich,
ja.
Wenn es jetzt ums Thema geht, die Balkone. Wir haben 2 Balkone angebaut, vorne und hinten ins Haus.
Ja.
Da musste natürlich Bauantrag und das haben wir einen Bauingenieur gehabt, der die Baugenehmigung alles dafür besorgt hat. Aber sonst mit einem Bauleiter und dann...
Hast du Grundrisse verändert?
Nein. Grundriss haben wir nicht verändert.
Heizung?
Die Heizung wurde, ja, wir haben einen Abstellraum genommen, haben da einen zentralen Heizungsraum draus gemacht, sodass wir jetzt eine Zentralheizung im Haus haben und nicht mehr einen Kohleofen und drei einzelne Gasetagenheizungen. Jetzt haben wir eine
Zentralheizung. Okay, das ist ja schon als erstes großes Mehrfamilienhausprojekt, das ist, da entsteht ja schon Komplexität, oder?
Ja,
du hattest tatsächlich vorher Gasetage, dann musstest du ja die Stränge auch irgendwie neu machen.
Ja, ja, musste einmal komplett gemacht werden.
Da hast du einen Heizungsbauer dann einfach gesucht?
Ja, dann habe ich an der Hand einen Heizungsbauer, der das gemacht hat. Und,
Was heißt an der Hand?
Ein guter Freund von mir macht das.
Okay, das ist hilfreich, ja.
Ja, der ist hilfreich.
Das war sehr hilfreich. Also ich weiß noch, wir haben ja in Magdeburg selbst Heizungsbau gesucht, zu einer Zeit, wo die auch sehr gefragt waren. Ja. Das war ein monatelanger Prozess. Das war wie ein Vertriebsapparat, den wir aufgebaut haben, um irgendwann an einen Heizungsbauer zu kommen, der Kapazität hat und sowas in so einer Komplexität machen konnte. Mhm. Also es war schon
okay. Ich habe mit dem guten Freund eine eigene Firma auch gegründet. Ja. Der wollte wieder nach Rostock als Heizungsbauer und dann habe ich gesagt, du, eine Heizungsbaufirma, was Besseres kann eigentlich passieren, als sowas jetzt zu haben. Und habe ihm gesagt, du, pass auf, machen wir zusammen, du arbeitest als Heizungsbauer weiter und hast aber dann deine eigene Firma. Und habe ihm quasi kaufmännisch die Grundlage dafür gegeben, dass wir das zusammen machen können.
Ja, super.
Hab gesagt, wir haben mit meinem eigenen Bestand ist genug Arbeit für dich da. Und ja, mittlerweile kommen die Aufträge auch ohne Werbung rein.
Ja, ja.
Also es ist
ja,
mittlerweile Aufträge zu kriegen, das macht ja alles mega gut.
Ja, ja, ja.
Und dieses Haus ist halt eines der Projekte. Das haben wir letztes Jahr begonnen, nachdem er dann angefangen hat, hat er für mich die Bauleitung dort komplett übernommen. Das nimmt mir natürlich auch viel Arbeit ab, dass er alle Handwerker vor Ort koordiniert und ich am Ende eine fertige Wohnung wieder kriege.
Baut er auch Wärmepumpen mittlerweile ein?
Ist ein Thema, wir reden drüber noch, haben wir es nicht eingebaut, aber es wird ja früher oder später kommen, ne? Da führt ja kein Weg dran vorbei.
Ja.
Wir bereiten es vor, wir haben da zum Beispiel bei dem Objekt eine Aufdachdämmung gemacht, die auf BAFA gefördert war, also die auch wirklich entsprechend dick ist und Außendämmung erneuert, die Fenster dreifach verglast gemacht, sodass wir da auch Förderung bekommen.
Schon viel gemacht.
Schon wirklich viel gemacht. Und ich bin mal gespannt, auf welchen Energiekennwert wir da jetzt am Ende bei rauskommen.
Und ihr habt, ja, haben wir vorhin ausgerechnet, über 1000 Euro auf den Quadratmeter reingesteckt. Hm.
Ist viel geworden.
Ja.
Wir hatten in einer Wohnung ein Feuchtigkeitsproblem und haben da auch mit einer Bohrlochkette gearbeitet. Die ganze Wohnung war auf anderthalb Meter auf einen halben Meter tief ausgebuddelt. Da war tatsächlich war wohl, so wie es jetzt aussieht, die Ursache für die Feuchtigkeit, dass die Grundleitung, also die Leitung, die unterm Haus das Abwasser von den Wohnungen wegführt, dass die Tonleitung aus dem Jahr 1910, dass die gebrochen ist.
Ja.
Die musste erneuert werden. Ja. Die war schon laut Kamerabefahrung mit Pflanzen bewachsen, also haben wir die erneuert. Und dadurch sollte das jetzt auch tatsächlich erledigt sein in der Wohnung.
Also ich kenne es aus eigener Erfahrung, ich kenne es natürlich von vielen Leuten, die auch hier schon auf dem Sofa saßen. Das ist so schnell erzählt, was du gerade erzählst. Ne? Es ist brutal, da durchzuführen.
Feuchtigkeit ist das Schlimmste, was du haben kannst im Haus.
Ja, ich meine auch nicht nur Feuchtigkeit, ich meine auch Heizungsbau, ich meine alles.
Alles.
Ja, du hast ja auch, ich kann mir das so gut vorstellen, du hast ja auch keine Ahnung zu dem Zeitpunkt.
Ja.
Du hast ja einfach keine Ahnung und du wirst ja nervös.
Ja.
Du weißt ja nicht, wie groß das ist. Du hast ja auch keine dicken Cash-Reserven.
Richtig.
Ne?
Also, da sind wir jetzt beim Thema Cash-Reserven.
Weil ja, du
das Thema mal, vielleicht, wenn wir jetzt wieder auf unsere Überschrift kommen, weil ich ja quasi in den ersten beiden Wohnungen meine ganze Liquidität so ausgegeben habe. Sicherlich war noch was in die Depots da, aber der Deal war so gut gewesen, dass ich dann einfach zu meinen Eltern gegangen bin und jetzt glücklicherweise auch in der Lage war, dass ich meine Eltern fragen konnte, ob sie mir mal mit 20.000 Euro aushelfen können und die tatsächlich davon, also die Zahlen präsentiert haben, gesagt, wie gut das alles ist und haben die quasi Bank gespielt und haben mit 20.000 Euro einfach privat gegeben. Ohne Darlehen.
20.000 ist jetzt noch nicht so viel bei dem
Projekt. Hat aber gereicht für die 139.000 Euro, um die Kaufnebenkosten zu bezahlen.
Okay, das war noch Kauf.
Es war noch Kauf. Ja. Wir reden ja um den Kauf. Wie habe ich aus den 15.000 Euro den Bestand hinbekommen?
Okay.
Ich habe den Kauf finanziert. Die Kaufnebenkosten kamen von Mutti und Papa, die so nett waren. Geld ist alles wieder zurückgezahlt natürlich mittlerweile. Aber genau, dadurch kam tatsächlich das erste Mehrfamilienhaus rein und ist auch eine Möglichkeit, um Eigenkapital zu sparen.
Ja.
Hat sicherlich jetzt nicht jeder die Möglichkeit, aber man kann auch mal bei Family und Friends nachfragen. Oder wenn man da einen guten Ruf hat, dann, wenn es möglich ist.
Viel öfter, als man denkt. Also, ja. Aber jetzt brauchst du ja immer noch für dieses Haus eine halbe Million.
Das habe ich tatsächlich dann durch Modernisierungsdarlehen bei der Bank gemacht, bei der ich auch den ersten Kredit aufgenommen habe.
Geht eigentlich nur bei derselben Bank, ne?
Ich habe gehört, es soll woanders gehen. Ich habe es bisher nur bei der Bank gemacht.
Also bei der Bank,
die den Kauf finanziert hat.
Ja.
So, da habe ich eine 10-Jahres-Finanzierung gemacht und habe dann eben nach 5 Jahren das erste Darlehen aufgenommen, nach 6 Jahren das zweite Darlehen aufgenommen. Einmal 100.000, dann nochmal 150.000 und jetzt sind wieder 250.000 Eigenkapital drin. Die werde ich jetzt nach der Vermietung der Wohnung, die Bank hat bei der letzten Bewertung des Hauses eben mit 6,50 Euro Kaltmiete gerechnet, weil diese Bank das in so einer Lage eben einfach mal macht. Das ist eine überregionale Bank, die deutschlandweit tätig ist. Und die rechnen halt 6,50 Euro für eine ländliche Lage. Ja. Und die haben den Leerstand mit 6,50 Euro bewertet und haben mir daraufhin den letzten Kredit ausgezahlt, also gegeben. Und wenn ich jetzt natürlich beweise, dass die 3 Wohnungen mit 13 bis 14 Euro vermiete, komme ich da eine ganz andere Bewertung der Immobilie. Ja. Und da natürlich die Hoffnung, ich gehe davon aus, dass es klappen wird, dass ich dann diese 250.000 Euro wieder rausfinanziere, plus nochmal ein bisschen mehr, damit ich eben noch die weiteren Sanierungen dort auch durchführen kann.
Ja, also du hast da jetzt noch 250.000 Euro drin?
Drin, die ich erstmal wieder rausholen muss, die ich jetzt durch Finanzierung wieder rausholen muss. Ja, muss man das ist ein aktuelles Projekt, was ich jetzt gerade ganz aktuell habe. Also nicht vom Anfang der Zeit, sondern das ist eins der Aufgaben.
Ja, weil es so lange 2017 gekauft.
Und dann erst nach 6 Jahren angefangen mit der Sanierung.
Ja, okay. Das muss man, genau, muss man nämlich auch verstehen. Du hast trotzdem nur in Summe 15.000 Euro Eigenkapital in dieses System reingegeben. Jetzt hast du offensichtlich hier 250.000 geparkt. Die hast du auf dem Weg dahin irgendwie anders aufgebaut.
Genau, die sind dann später durch den Verkauf von Wohnungen gekommen.
Ja, ja.
Aber das ist noch nicht dazu gekommen, wie es erstmal zu dem Bestand ist.
Ja. Okay, du hast, also das wollte ich nicht mehr fragen, du hast 6 Jahre gar nicht saniert.
Nee,
und da
nur ein bisschen repariert und ein bisschen Kleinigkeiten gemacht. Also da habe ich 30.000, das war die ich mitfinanziert habe, ja. 31.500, die habe ich mitfinanziert. Die habe ich in den ersten Jahren da auch schon in Reparaturen und in die eine Wohnung reingesteckt. Das war schon notwendig.
Eine war leer.
Eine war leer und die, genau.
Die anderen machst du jetzt immer bei?
Bei Auszug. Jetzt haben wir gerade 4 leer, also 3 sind fertig, eine wird jetzt noch, die steht jetzt noch und 2 sind noch vermietet. Da sind auch Rentner drin, die können auch bis zum Ende für ihre 3,50 Euro da drin wohnen bleiben und dann ist es gut, dann werden die eben saniert, wenn sie irgendwann leer werden.
Und die Zahlen, die jetzt hier stehen, beziehen sich auf den aktuellen Stand, ne? Wenn ich die jetzt vorlese.
Die Zahl, die ich jetzt hier stehen habe, ist die eine Wohnung mit 14 Euro und die anderen beiden Leerwohnungen mit 8 Euro gerechnet. Also die Zahlen sind jetzt
ungefähr,
da ist noch mehr Potenzial möglich.
Ich wollte gerade sagen, weil also hier steht jetzt eben, du hast 40.000 Euro Mieteinnahmen gegen 15.000 Euro Bankrate.
Da fehlt jetzt noch die Bankrate für den Kredit, den ich jetzt demnächst beantragen werde.
Da wird nochmal ein richtiger Kredit dazukommen
mit 4,5% Zins. Genau.
Genau, darauf will ich auch hinaus. Lass uns erst über die Bankrate sprechen. Die ist aktuell 15.000 Euro. Musst du jedes Jahr Bankrate bezahlen,
korrekt.
Um Schulden zu tilgen von 850.000?
Nee, das ist der Beleihungswert. Die Schulden liegen
aktuell
bei 494. 140 war der 100.
Ja, ungefähr. Knappe 500.000 Euro Schulden sind drauf.
Knappe 500 sind drauf, genau.
Und du hast aber und du willst nochmal 250 mehr aufnehmen.
Genau, 150 war zum Anfang ungefähr, 160 war die Finanzierung, dann war nochmal 150 Kredit und nochmal 250 Kredit. So war der Iststand, deswegen bin ich jetzt bei knapp 500 bei dem Haus und jetzt kommen nochmal mindestens 250, die ich wieder rausholen muss und ich will wahrscheinlich nochmal 100 bis 150 obendrauf. Ob die Bank mir 350 oder 400 gibt, werden wir sehen.
Okay, also jetzt muss man das Spiel einmal verstehen, was du da spielst. Das ist jetzt auch, wo man in Summe immer sein Portfolio, Zinsänderungsrisiko, alles im Griff haben muss. Sprechen wir gleich bei dir in Summe auch drüber. Aber das ist wieder genau das gleiche Spiel, was du auch bei deiner ersten Wohnung eigentlich gemacht hast. Und was wir selber auch schon gemacht haben, was viele Immobilieninvestoren machen. Du bist in diesem Haus schon aktiv dann auch. Du hast jetzt der Bank noch mehr bewiesen, dass du da wirklich einen Wert gehoben hast. Du hast aktuelle Marktmieten realisiert, die gerade ja auch gut steigen. Und dadurch hast du einen Verkehrswert bei der Bank eigentlich, der höher ist. Die Bank kann dir dann tatsächlich noch dieses Haus beleihen und du kannst das Geld nehmen und damit wieder arbeiten oder überhaupt als Liquidität eben zur Verfügung haben.
Genau.
So, jetzt gehen die 15.000 Euro Bankrate jedes Jahr auf wie viel hoch, wenn du das gemacht hast?
Ich sag mal, im besten Fall, ich krieg 400.000 Euro von der Bank.
Ja.
Rechne jetzt mal bei 400.000 Euro mit 4,5% Zins, 1% Tilgung. Bei der Bank geht 1% Tilgung, wären 5,5 auf 400.000, wären 22.000 im Jahr zusätzlich.
Ja, dann bist du, wenn jetzt, nehmen wir mal grob 20.000, das ist 15 plus 20, dann hast du 35.000 Euro Kapitaldienst.
Genau.
Und aktuell nur in Anführungsstrichen 40.000 Euro Kaltmiete.
Die werde ich dann locker auf 50 bis 60 steigern.
Genau, das ist dann jetzt eben die Frage, du willst ja Cashflow aufbauen.
Genau, durch die Neuvermietung der Wohnung, die sind jetzt noch nicht berücksichtigt, eine Wohnung ist noch gar nicht gemacht worden. Aber da ist noch deutlich, also dass ich das auf 50 anheben kann, ist leicht möglich und auf 60 ist dann wahrscheinlich die Ausbaustufe, die ich heute sehe. Da sehe ich das Haus sehe ich bei 60.000 Euro.
Also 60.000 Euro netto Kaltmiete gegen 35.000 bis 40.000 Euro Bankrate, das ist dein Zielszenario?
Genau.
Dann hat dieses Haus
900.000 Euro Kredit drauf.
Die sich von selbst abzahlen.
Die sich von selbst abzahlen, genau.
Die schreibst du lange fest?
Aktuell würde ich es dann so machen, dass der erste 10-Jahres-Kredit läuft ja jetzt in 3-4 Jahren aus und dann werde ich sie nicht lange festschreiben, weil aktuell die Zinsen sehr hoch sind.
Ja.
Für mich ist dann die Frage, was mache ich nach 10 Jahren? Verkaufe ich steuerfrei? Ich habe jetzt hier noch vor der Sanierung 2021 das Thema Restnutzungsdauer mit einem Gutachter 18 Jahre durchbekommen.
Ja.
So, das heißt, ich habe da auch theoretisch gute Abschreibung noch auf dem Haus drauf und dann kann ich es eventuell auch wirklich über 10 Jahre behalten. Vielleicht verkaufe ich es dann am Markt, wenn ich es fertig entwickelt habe, dass ich es an einen Dritten verkaufe oder ich verkaufe es vielleicht an eine eigene VV GmbH.
Ja, okay, also das führen wir jetzt mal nicht mehr, du hast eine Abschreibung noch optimiert für jeden, der das nicht kennt mit Restnutzungsdauer.
Genau.
Okay, du nochmal steigerst noch die Miete auf ein Zielszenario und dann hat das irgendwie ein solches Haus produziert dann für dich 20.000 Euro Cashflow.
Genau.
Pro Jahr. Und ist dann stark beliehen, klar, zahlt sich aber quasi von selbst ab. Hast du da dann deswegen habe ich gerade nach Zinsbindung gefragt, siehst du irgendein Risiko, dass du dann da...
Nee, wenn ich bei 900.000 Euro Kredit drauf habe, 60.000 Euro, sag ich mal, als wirklich realistisch, müssten das 7,5% Rendite sein, Faktor 15. Mhm. Da habe ich mit 5% Zins und 1% Tilgung auch kein Thema, weil dann ist das Haus fertig, da brauche ich dann nichts mehr mit Instandhaltungsrücklage, das Thema ist dann durch. Ja. Das Haus ist wirklich dann in einem super guten Zustand.
Ja.
Und genau, das könnte ich theoretisch liegen lassen, könnte ich dann aber auch verkaufen und den steuerfreien Gewinn mitnehmen. Ich habe auf jeden Fall bei dem Haus sehr, sehr viel gelernt.
Ja.
Diese Sanierung, was du gerade gesagt hast, das ganze Learning auf diesem Weg dahin, wie teuer Sachen werden können, Schätzung lag da und da, Realität lag da und da, weil wenn wir was machen, mit meinem Handwerk erst besprochen, er ist Sanitärmeister, dem brauche ich nicht sagen, macht billig, nee, der macht alles ordentlich.
Ja.
Und da ist ein gewisser Anspruch da und da sprechen wir auch eine Sprache, soll eine vernünftige Qualität haben, da wird halt gut gebaut, so dass das auch wirklich was Schönes ist und dass da das auch lange hält.
Ja.
Und das ist, genau.
Ah, du wirst dir ewig dankbar sein, auch für dieses Haus, auch wenn du sagst, da sind viele Learnings dabei und so, es ist wirklich wahrscheinlich noch nicht dein bester Deal, weil da kommen andere dann noch, später ist immer so, aber du wirst dich sehr darüber freuen, du hast ein top saniertes Haus mit einer super Rendite,
ja,
ordentlich verliehen, das heißt, du hast da dein Eigenkapital wieder vollständig raus.
Mhm.
Ist ja perfekt, ne?
Das passt. Das ist eigentlich immer so die große Kunst, mit der ich mittlerweile rangehe an so einen Immobilienkauf. Wie kriege ich es ohne Eigenkapital finanziert? Das ist mittlerweile eigentlich meine Überlegung, wenn ich was für einen Bestand kaufe.
Zumindest nach kurzer Zeit dann auch.
Ne? Oder nach kurzer Zeit, genau. Ja.
Okay, jetzt erzähl uns mal vom Wohnungspaket, weil wir müssen dann das Portfolio in Summe mal noch uns angucken. Aber du hast gesagt, erstes Wohnungspaket war für dich
auch
ein sehr spannender Moment.
Welches Jahr war das? War ein sehr spannender Moment. Das erste Wohnungspaket war dann im Juni 18, also 2018, das war im dritten Jahr dann.
Ja.
Da war noch eine Wohnung dazwischen, aber das ist jetzt nicht der Rede wert. Das Wohnungspaket war einfach ein Deal, den ich auf den Tisch gekriegt habe, der war auch nicht am Markt, sondern saß ein Kunde bei mir, der wollte eine Wohnung finanzieren, in der er selber drin gewohnt hat und hat mir vom Bauträger, sein Vermieter wollte nicht verkaufen, er hat aber vom Verwalter eine Liste bekommen, 12 Wohnungen sind es im Haus und er hat eine Liste bekommen mit 9 Wohnungen im Haus und mit Preisen neben jeder Wohnung und der Quadratmeterzahl neben jeder Wohnung und hat gesagt, er möchte gerne die Wohnung, die er hat, auf der anderen Seite vom Bauträger kaufen und hat auch einen Preis, weil von seinem Vermieter kann er nicht kaufen. Und war die Situation, dass dieser Kunde, ich hab da alles probiert und gemacht, aber aufgrund der privaten Geschichte war der nicht finanzierbar, also war einfach nicht finanzierbar. Aber jetzt hatte ich das Zettel ja trotzdem auf dem Tisch. Und habe einfach mal nachgerechnet und sagt, das kann nicht sein mit den Preisen. Hier steht gerade eine 70 Quadratmeter Wohnung. Ich überlege, ich glaube, es waren 50.700 Euro für 72 Quadratmeter. Das war unter 1.000 Euro, deutlich unter 1.000 Euro. In einer guten Lage für ein 98er Baujahr oder 99er, also da, gute Substanz, in einem auch ländliche Lage, aber in der Gemeinde oder in dem Ort, bin ich auch selbst zur Schule gegangen, da habe ich total dran geglaubt. Mittlerweile vermieten wir in dem Ort auch für neusanierte Wohnung mit richtig guten Mieten. Da habe ich das auf dem Tisch gehabt und habe gesagt, das ist eigentlich zu gut. Mhm. Und habe mich nicht getraut, auf den Bauträger zuzugehen und zu sagen, können wir hier einmal alles, ich mache das alles. Mhm. Auch und vor dem Hintergrund muss ich vielleicht auch sagen, Ich hatte auch gar nicht das Eigenkapital, um alle Wohnungen gleichzeitig zu kaufen, weil es war ja ausgegeben. Ja. Und jetzt hier wieder Mutti, Papa, könnt ihr mir mal. Ja. Also bin ich auf den Bauträger zugegangen und habe gefragt, ob ich eine Wohnung kaufen kann. Ja. Von 9.
Ja.
Und habe gesagt, meinen Eltern das erklärt, hier ist eine super gute Geschichte. Und ob die auch eine Wohnung kaufen können. Und sind wir tatsächlich zum Notar. Die haben eine Wohnung gekauft, ich habe eine Wohnung gekauft. Und dann kommen wir jetzt vielleicht zur nächsten Möglichkeit bei der direkten Nachbeleihung. Ich bin dann tatsächlich 3 Monate später zur Bank gegangen.
3 Monate?
Lass es 2 sein. Ja. Direkt nachdem der Kredit ausgezahlt wurde. Interessant war noch bei der Kreditbewilligung von der Bank. Kann ich mich noch erinnern, da war eine Szene, weiß ich noch, wie ich damals draußen joggen war und einen Anruf von der Bank gekriegt habe. Und wenn du weißt, die Bank, da konntest du nicht zurückrufen, weil es wieder eine Bank war, die so deutschlandweit finanziert. Da musste ich also sofort rangehen, als ich beim Joggen war. Und da hat die mir erklärt, ja, nee, wie kommt denn das zu so einem niedrigen Kaufpreis? Und da hat die mir durch die Blume zu verstehen gegeben, dass die der Meinung war, dass der Kaufpreis irgendwie fake ist. Das kann nicht sein, dass es so günstig ist. Mhm. Und dann habe ich ihr das erklärt, dass der Hintergrund vielleicht, der Bauträger, war eine Baufirma, die hat nur dieses Haus im eigenen Bestand gehabt. Die haben nichts mit Immobilienverwaltung und Immobilienvermietung zu tun. Die sind eine Firma, die einfach nur baut. Und die haben damals das Haus gebaut und mussten diese 9 Wohnungen irgendwie behalten. Und die waren irgendwie drinne und die Firma wurde mittlerweile die nächste Generation übergeben und der Junior hat auch überhaupt gar nichts mit Immobilien behalten am Hut und hat einfach dem Kunden, der bei mir am Tisch saß, die Restschulden aufgeschrieben. Nichts mit dem Wert der Wohnung zu tun gehabt. Der hat nur die Restschulden aufgeschrieben. Ja. Das war dann, und als die Bank mir das so gesagt hatte, Mensch, dass sie an den Preis nicht glaubt, dass es so niedrig war, hat es mir dann nur doch finanziert und 3 Monate später bin ich zur gleichen Bank hingegangen und gesagt, Mensch, das
ist unglaublich, dass solche Dinge passieren. Ne?
Ja, er war froh, dass er das Wohnungspaket los ist. Also für ihn war es auch ein...
Ja, klar, aber unfassbar, wie man, aber ja,
schön. So, und dann bin ich hingegangen, habe nochmal 27.000 Euro quasi für diese erste Wohnung, die ich dort gekauft habe, von der gleichen Bank nochmal nach Berlin gekriegt, gleich 2-3 Monate später und bin dann wieder zu dem Geschäftsführer von der Firma, habe gesagt, Mensch, hier sind ja noch 7 Wohnungen, die Wohnungen waren ja auch nicht am Markt, ich habe ja die Liste noch da, wollen wir mit den 7 Wohnungen nicht auch noch zum Markt gehen, zum Notar gehen? Und dann hatte ich aus der einen Wohnung das Eigenkapital raus für diese 7 Wohnungen.
Ach, stark.
Und habe da aber schon gewusst, die sind stark unterbewertet und habe diese 7 Wohnungen nicht klassisch 10 Jahre finanziert oder 5 Jahre, sondern bin da zur Bank gegangen und habe das erste Mal probiert, eine variable Finanzierung zu machen.
Okay.
Weil ich davon gehört habe, es soll auch variabel gehen, dass man gleich wieder ablösen kann. Mhm. Und da war mein Plan, alles klar, dann kann ich gleich wieder ablösen.
Warum also, gleich wieder ablösen?
Weil ich wusste, dass sie deutlich mehr wert sind, durch da irgendwie nochmal Eigenkapital rausholen kann.
Ja.
Das war so mein Gedanke an der Stelle. Und genau, das eine war die Nachbeleihung bei der Wohnung und die hatte ich dann erstmal variabel finanziert. Ich habe es dann nicht gleich wieder nachfinanziert, aber die waren erstmal ein Bestand, wo ich wusste, okay, die bringen auf jeden Fall Geld. Das war das Wohnungspaket und ist, glaube ich, bis heute mein wichtigster Kauf, weil der Kauf hat auf einmal dafür gesorgt, dass dann das Immobilienvermögen tatsächlich schon bei über 1 Million Euro war, die dann eben frei waren.
Da hast
nicht belastetes Immobilienvermögen.
Du sagst, im Moment ist das Paket 1,6, 1,7 Millionen Euro wert.
Hm, genau.
Du hast es eben gekauft für 440.
Aber du siehst, die Zahlen sind höher. Also ich habe da schon nach Berlin mittlerweile.
Genau, du hast aber eine Grundschuld drauf von 750.
Hm.
Das heißt, du hast genau das gemacht, was du auch vermutet hast.
Hm. Oder was du vorhattest. Ich habe es dann später noch für weitere Immobilienkäufe quasi nach Berlin.
Kann ich denn, also jetzt ist es ja wieder...
Nicht nach Berlin, das ist falsch, nachfinanziert oder umfinanziert. Ich habe die variablen Kredite zu einer anderen Bank geschoben und habe es dann zum Beispiel geschafft, 2 Wohnungen habe ich zu einer Bank gegeben und habe mit den 2 Wohnungen 4 Wohnungskredite abgelöst und hatte dann 2 freie Wohnungen und habe der Bank gesagt, Mensch, ihr kennt doch schon die Wohnung, die anderen beiden sind 1:1 das gleiche, ihr habt die eingewertet, jetzt habe ich hier 2 freie, könnt ihr mir das Geld nicht einfach zur freien Verfügung geben? Mhm. Und hat die Bank gesagt, ja. Die Wohnung das wert, die Wohnung bringt die Mieteinnahmen. Alles klar, jetzt kriegen sie 200.000 Euro, also knapp um die 100.000 Euro pro Wohnung zur freien Verfügung.
Ja.
Das ist dann tatsächlich...
Wann wird es denn da gefährlich? Also kann ich mit all meinen Immobilien, immer wenn ich es schaffe, die Bank zu überreden, so viel Geld, wie es geht, mir dafür zu geben, sollte ich das auch tun?
Nee, auf gar keinen Fall. Du solltest, wenn du das machst, wenn das jetzt jemand hört, der sagt, oh, der hat sich gleiches Geld, du solltest genau wissen, was du da tust mit dem Geld.
Ja.
Also das habe ich dann tatsächlich auch erst gemacht, nachdem ich schon die ersten Wohnungen verkauft habe.
Ja.
Das habe ich also nicht direkt nach Berlin, sondern erst nachdem ich die ersten Wohnungen verkauft habe, habe ich dann dieses 200.000 Euro Kapital rausgeholt, um dann in den Immobilienhandel quasi Wohnung kaufen, verkaufen, einzusteigen.
Ja.
Die anderen 3 Wohnungen von dem SIMA-Paket, die habe ich eingesetzt für den Kauf eines Mehrfamilienhauses. Das wäre vielleicht auch noch ganz spannend. Da habe ich ein Mehrfamilienhaus gefunden, wo die Bank sagte, steht weiter unten in der Liste, ja, so viel können wir da nicht finanzieren, wir machen da bloß eine 80% Finanzierung und dann habe ich die 3 Wohnungen gehabt. Und hat die Bank 3 Wohnungen genommen und hat aus den 3 Wohnungen quasi Anschlussfinanzierung gemacht und hat aus 3 Wohnungen von diesem 7er-Paket nochmal 60.000 Euro zusätzliches Eigenkapital generiert. Mhm. Und damit hatte ich quasi dieses weitere Mehrfamilienhaus mit 5 Wohnungen auch ohne zusätzlich überhaupt Eigenkapital in die Hand nehmen zu müssen, gekauft, einfach nur, weil ich von diesen variabel finanzierten 3 Wohnungen noch weggegeben habe.
Ja.
Und so kann man auch den Bestand weiter eben erweitern.
Wie, nee, da können wir gleich sprechen, wie du Liquidität managst, weil wir ja gleich noch in die Eskalationsstufe gehen. Aber nochmal ganz kurz zusammengefasst, ich habe da gerade schon ein bisschen gesagt, dieses Paket 440.000 Euro gekauft, jetzt sind aktuell 750 Schulden drauf, Wert ist aber 1,7 Millionen. Das ist halt wichtig, dass man das im Blick hat, ne? Geht sonst sowieso nicht, wenn das weniger wert wäre, hättest du auch nicht weitere Schulden aufnehmen können. Wie sind jetzt die 750 finanziert?
Fest. Also diese 3 Wohnungen, von denen ich gerade gesprochen habe, die haben wir tatsächlich sogar über, ich glaube, 15 oder 20 Jahre festgemacht. Mhm. Muss ich nachschauen. Ich glaube, das war das Angebot mit den 30 Jahren. Hab ich
zu aktuellen Zinsen?
Nee, damals schon 2,5%.
2,5.
Oder 1,98 war das. Genau, 1,98 okay. Habe ich da bekommen für die 3 Darlehen. Das war ein guter Zins und den habe ich mir für 30 Jahre festgeschrieben. Aber die Wohnungen werden wahrscheinlich nach 10 Jahren, wenn die Steuerfreiheit erreicht ist, dann werde ich auch überlegen, was ich mit den Wohnungen mache.
Ja. Bringt dich im Ergebnis zu einer, also auf jetzt das Paket gesehen, Netto-Kaltmiete von 61.000 Euro gegen eine Bankrate von 25.000 Euro.
Genau, das ist der aktuelle Ist-Stand auch.
Das ist ja schon sehr nett.
Das ist nett, ja.
Das ist schon echt gut. Also da hast du Eigenkapital rausbekommen. Also du hast damit Eigenkapital generiert und 25.000, 30.000 Euro wirklich freien Cashflow im Jahr aufgebaut.
Tatsächlich,
ja. Das ist schon richtig stark.
Das war wohl auch einer der wichtigsten
Deals. Brutal. Also echt gut. Muss man das mit den Leuten mal sagen. Also ja. Wirklich ist er so passiert.
Ist wirklich so.
Du hast da was 300.000 Euro Eigenkapital generiert. 300.000 Euro mehr auf deinem Konto und 25.000 bis 30.000 Euro jährlichen Cashflow. Hammer. Echt Hammer. Also Gratulation zum Paket.
Ja. Ja, musst du auch, die Mieten haben sich natürlich auch entsprechend gesteigert, ne?
Also ja gut, aber es ist ja so, die Mieten steigern sich ja weiter. Wir haben Inflation, wir haben Wohnraumknappheit, wenn ich weiß, wo ich kaufe, also die nächsten Jahre wird das eher schlimmer als besser, ne?
Genau, weil wir auch zum Anfang das besprochen haben, jetzt die letzten 2 Jahre habe ich ja meinen Bestand entwickelt, wo mit allen Bestandsmietern dort gesprochen über eine moderate Mietanpassung und haben auch alle bis auf einen habe ich noch nicht, aber sonst haben alle zugestimmt. Haben alle der Mietanpassung zugestimmt, weil alle natürlich auch sehen, wie das Haus aussieht, sehen, wie die Lage ist und sehen, wie die aktuellen Mieten sind und es immer noch günstig sind.
Muss man an der Stelle auch mal sagen, wir kennen uns jetzt auch schon ein bisschen. Ich habe schon das öfter auch von dir gehört, was du da alles tust. Ich blicke auf eine Liste mit 104 Einheiten. Ich glaube, habe auch ein Gespür dafür, kann wirklich sagen, du bist auch ein sehr akribischer Arbeiter und machst halt auch die Dinge wirklich dann im Detail. Du tust sie alle wirklich. Also da geht's eben drum, mit jedem Mieter dann auch mal ins Gespräch zu gehen, zu optimieren, für jede Wohnung einen Plan zu haben. Finanzierungsstrategien hast du ja brutal optimiert und perfektioniert. Ne? Du hast mit Sicherheit ein Liquiditätsmanagement da drauf, dass du weißt, was da passiert. Also von nix kommt nix und du lässt es eben, ja, mein Gefühl ist oft nicht bei 80%, so sagst, ich optimiere wirklich den letzten Euro.
Ja.
Und dann, das zahlt sich natürlich über die Jahre unglaublich aus.
Genau, das ist das, dass man guckt, was kann man optimieren. Aber das war ja auch, so in euren Videos nehme ich das immer wieder mit, dass man guckt, wo kann man noch einen Kellerraum vermieten, wie vermieten, also ich vermiete gerne mit Einbauküche, einige machen es gar nicht. Mhm. Ich hole da eben noch ein bisschen, noch mal einen Euro mehr Miete raus auf den Quadratmeter, weil ich eine Einbauküche reinsetze. Sieht wieder in meiner Übersicht besser aus. Ich lasse lieber in der Neuvermietung mal 2-3 Monate länger die Wohnung leer stehen, kriege dafür aber einen besseren Mieter und eine bessere Miete, weil mir ist ja nicht um den Cashflow hier und heute sofort geht, sondern mir geht es darum, dass die Bilanz gut aussieht, wenn ich das nächste Mal zur Bank gehe und die sagt, okay, wir machen eine Einwertung von deinem Bestand, weil mittlerweile finanziert die Bank mich jetzt nur noch oder überwiegend aufgrund meines Bestandes, wie der sich rechnet einfach, wie er sich in sich trägt.
Ja, genau darauf wollen wir jetzt hinaus, wie dein Bestand in Summe aussieht. Jetzt erzähl aber nochmal einfach zusammengefasst, du hast jetzt da dein erstes Wohnungspaket und jetzt bist du eskaliert, sagst du. Eskaliert,
ja, also vielleicht noch, ich hatte so diese Siemer-Liste aus dem Vortrag mal vorbereitet, die letzten beiden Punkte noch auch abzuarbeiten, aus dem, wie man Eigenkapital sich besorgen kann. Ein Mehrfamilienhaus habe ich gekauft in ländlicher Lage mit 14 Wohnungen. 920.000 Euro Kaufpreis für 1000 Quadratmeter Wohnfläche. Und da waren ungefähr 60.000 Euro Eigenkapital notwendig. Und bei den 60.000 Euro Eigenkapital bin ich quasi auch auf Freunde zugegangen und habe einfach mal gefragt, wie es aussieht. Die sind schon in Rente, die sind also ein bisschen über 70. Und das ist die Frage, wo willst du mit über 70 dein Geld noch anlegen? Da brauchst du auch keine Fonds mehr machen und ein Tagesgeld, ein Sparbuch bringst halt auch nicht. Und die haben bei mir einen attraktiven Zins bekommen. Hab den zu Sicherheit auch einer meiner Altersvorsorgeverträge abgetreten über genau diese Summe. Also quasi bin ich an meine Altersvorsorge nicht rangegangen, die läuft noch. Aber ich habe den Wert dieser Altersvorsorge an das Rentnerpaar quasi zur Sicherheit abgetreten. Und die haben mir ein Privatdarlehen über diese 60.000 Euro gegeben, damit ich dieses Mehrfamilienhaus kaufen kann. Und das lief so gut, dass sie jetzt sogar 3 Jahre später gesagt haben, okay, wir hätten auch nochmal 40.000. Weil ich jetzt nochmal eine Wohnung sanieren möchte, weiter dort. Und da habe ich gesagt, brauche ich nochmal was, wie sieht's aus? Ja, wir hatten auch noch.
Muss man auch Vertrauen aufbauen.
Das ist ganz wichtig. Du musst Vertrauen haben und also da auch bei Krediten, ich habe mit Privatkrediten ja schon ein bisschen was gemacht, ist wichtig, dass man klein anfängt, dass man Seriosität ausstrahlt, dass Selbstsicherheit, dass die wissen, was man macht. Denen auch meinen Bestand gezeigt, so sieht's aus, das habe ich vor, das mache ich. Und das fanden sie gut. So auch, ja. Die Tochter ist Lehrerin, da habe ich bei dem in meiner Schule auch einen Vortrag gehalten über Finanzen. Also ja, man versteht sich gut, ist ein gutes Vertrauensverhältnis da, man achtet sich, man respektiert sich und dann wissen die, das Geld ist bei mir auch gut aufgehoben. Ja. Kriegen jeden Monat die Zinsen per Dauerauftrag überwiesen, kriegen einmal im Jahr eine Zinsbescheinigung von mir automatisch zugeschickt und ein, zweimal im Jahr sitzen wir zusammen, trinken Kaffee. Ja. Sprechen über Politik und Wirtschaft und ist ja, also ein Privatdarlehen, um Eigenkapital zu besorgen, war so mein sechster Punkt auf der Liste. Und bei dem größten Objekt, was ich zum Schluss gekauft habe, hatte ich dann auch schon Eigenkapital gehabt. Das musste ich dann auch einsetzen. Das war ist das Objekt für 2,7 Millionen mit 31 Wohnungen. Da brauchte ich 240.000 Euro Eigenkapital. Die habe ich auch gehabt, die habe ich auch eingesetzt, aber es war mit dem Verkäufer so besprochen, dass er mir einen Verkäuferdarlehen gibt. Quasi nachdem der Kauf abgewickelt wurde, hat er ja den Kaufpreis aufs Konto gekriegt. Und hat mir dann dafür ein Privatdarlehen gegeben. Da hatte sich auch, der Verkäufer war auch
so über die
240.000 Euro.
240,
ja. Genau. Verkäufer ist auch Jurist, in Rente, der lässt sich da natürlich auch nicht lumpen. Der hat sich bei dem Privatdarlehen als Sicherheit eine nachrangige Grundschuld ins Grundbuch von den beiden Mehrfamilienhäusern eintragen lassen. Ist für mich fein, alles gut. Aber somit habe ich es quasi hinbekommen, diese 31 Wohnungen zu kaufen, ohne Eigenkapital in die Hand zu nehmen. Was quasi für mich im Endeffekt bedeutet hat, dass da nochmal der Bestand ordentlich gewachsen ist. Genau, da fängt die Verwaltung an, dass man da anfängt, dann zu managen. Das hört sich erstmal gut an, 31 Wohnungen oder Eigenkapital zu kaufen. Oder aus 15.000 Euro 15 Millionen zu machen, hört sich auch gut an. Aber dass der ursprüngliche Gedanke, dass Immobilien passives Einkommen sind, das verabschiedet sich natürlich bei so einem Bestand Stück für Stück irgendwann mal. Also aktuell bin ich mein eigener, wie sagt man, glaube ich, Asset Manager. Ja. Also ich habe Verwalter für meine Mehrfamilienhäuser, habe sehr gute Verwalter, unterschiedliche Verwalter.
Ich wollte sagen, unterschiedlich pro Haus oder?
Unterschiedliche. Nicht pro Haus, ein Verwalter hat mehrere, also, aber ich habe drei, vier Verwalter, mit denen ich zusammenarbeite.
Und du bist happy?
Und ich bin happy.
Hört man selten?
Ja, also mit dreien mich sehr gut und einer macht es außergewöhnlich gut. Also und
drei sehr gut und eine außergewöhnlich gute,
ja,
Verwaltung. Also
ja, tatsächlich. Verwalter sind auch wirklich, ist tatsächlich, ist schwer zu finden. Toll. Aber wenn du eine gute Verwaltung hast, ist Gold. Wirklich Gold wert. Die kümmern sich dann um Problemfälle, wenn bei Mieter Themen sind da. Weil man kauft ja auch mal Problemmieter ein.
Ja. Sehr wahrscheinlich kauft man die ein, wenn man günstig einkauft. Ja?
Genau, und dann, ich habe auch 2 Messis bei mir im Bestand drin. Wenn mich einer fragt, du, was ist denn mit Messis? Sag ich, ja, ich habe 2 Messis. Ist okay, ich kenne die Wohnung. Eine ist in dem Wohnungspaket von da oben. Das ist mir egal. Die zahlen jeden Monat pünktlich ihre Miete. Ja. Die haben auch die Mietsteigerung unterschrieben. Ist für mich fein. Die sollen lange drin wohnen bleiben, wie sie wohnen bleiben. Wenn ich weiß, wenn sie ausziehen, dann muss ich ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen. Aber wir machen die Wohnung ja eh komplett frisch. Wir nehmen eh einmal alles raus. Also
Messi ist für dich der...
Ist vermüllt, ist einfach vermüllt.
Vermüllt.
Die Miete kommt jeden Monat pünktlich per Dauerauftrag.
Würde die Miete nicht kommen?
Dann wird gekündigt. Ja. Das habe ich auch schon machen müssen. Ja. War gefühlt in allen Fällen, wo ich es gemacht habe, war es auch für die Mieter im Nachhinein ein guter Schritt gewesen. Man zwingt teilweise die Mieter dann mal...
Sein Leben zu regeln.
So ein Stück weit was Neues zu fangen, ne? Anzufangen.
Schon eine Räumungsklage gehabt?
Tatsächlich noch nicht, nee. Also jetzt bei dem einen Mieter, der nicht gezahlt hat, finanzielles Thema, da habe ich ihm jetzt geholfen, noch eine Miete, also eine Wohnung zu finden. Und genau, War auch sehr happy, dass er eine neue Wohnung gekriegt hat.
Mal ein Sidestep, kurz Mietergespräche, weil die da passiert sehr viel Magic und ich glaube, wenn man sich noch nicht damit beschäftigt hat, sowas noch nicht gemacht hat, guckt man von außen drauf und denkt, ein Mietergespräch bedeutet eigentlich, ich möchte bei einem Mieter eine Mieterhöhung durchsetzen, der findet mich per se scheiße und ich habe immer ein unangenehmes Gespräch. Auf der anderen Seite weiß man, dass da natürlich sehr viel Wertentwicklung auch für die Immobilie drinsteckt und da gerne Meter machen würde. Und in der Praxis ist dann mein Gefühl, lernt man, ach, da ist eigentlich ganz oft eine sehr nette Stimmung und Win-Win-Situation zu erzeugen. Mhm. Kannst du das auch so?
Kann ich bis auf vielleicht einen Einzelfall, der mir gerade einfällt, kann ich das bestätigen? Also du hast das eigentlich, das kostet Überwindung, hat mich auch Überwindung gekostet, diese Anrufe zu tätigen, zu sagen, wir müssen uns mal unterhalten und dann reinzugehen und zu sagen, Mensch, für das Gespräch ist irgendwas in Ordnung, fühlen sich wohl, wie lange haben sie noch vor, hier zu bleiben, lange, ja, können sie auch gerne, manchmal haben sie Angst, dass sie gehen müssen, nee, sie bleiben, können hier bleiben, das sind sie immer schon froh, dass sie dann da bleiben können, dann sage ich, wir müssen uns über die Miete unterhalten, vielleicht muss man auch ein bisschen was reparieren, dann sagt man, dass man es repariert, dann macht man das auch und dann unterhält man sich über eine Mietanpassung und sagt ihnen, dass auch die nächsten 3 Jahre keine weitere kommt, was auch dann so ist und ja, das, wie du gerade schon sagst, da ist viel Magic, es kostet Überwindung, es kostet Kraft, es kostet Zeit, aber es macht auch kein anderer. Und damit entwickelst du den Immobilienbestand, du entwickelst die Immobilie, den Wert der Immobilie, das ist das, was ganz viele Verkäufer nicht hinbekommen. Also was ich immer wieder mitbekomme, wenn mir ein Makler sagt, hier ist ein Objekt, ist Miete und das ist die Sollmiete, das ist Potenzial, darauf können sie es steigern. Ich sage, ja, warum? Ich kaufe aber das, was da ist. Und warum hätten sie selber steigern können? Das ist ja meine Arbeit, wenn ich steigere, ist auch mein Gewinn. Das muss ich jetzt im Kaufpreis nicht mitbezahlen. Ja. Gerade in der heutigen Zeit nicht mehr. Also das mache ich gerne, diese Gespräche. Das hat sich tatsächlich in vielen, bin ich jetzt fast durch, einmal durch den Bestand, noch nicht ganz, aber fast einmal durch. Ja. Und bin da mit den Mietergesprächen soweit auf dem Laufenden.
Also, ich schau mal auf die Zahlen. Du hast in Summe 9,5 Millionen Euro Schulden.
Ja.
Da darf man erstmal gratulieren zur hohen Verschuldung.
Fast 10 Millionen Schulden.
Fast schön, 10 Millionen Schulden und aktuell ein Verkehrswert von 15 Millionen. Was immer nicht ganz präzise zu bestimmen ist, logischerweise könnte man das jetzt wirklich verkaufen. Aber so, jetzt erstmal, warum bist du nicht pleite gegangen beim Zinsanstieg?
Weil bisher noch keine Zinsbindungen ausgelaufen sind.
Ja?
Das ist eine sehr gute Frage, wo ich auch mal sagen muss, man macht auch Fehler. Ich habe als Finanzierungsvermittler natürlich Finanzierung vermittelt ohne Ende und habe selber daran geglaubt, dass die Zinsen weiter fallen. Ja. Rückblickend betrachtet weiß ich nicht mehr, warum ich vor 22 daran geglaubt habe,
dass bei null die Zinsen noch weiterfallen.
Bei einem 1%igen Zinsniveau die Zinsen weiterfallen. Und habe bei meinem großen Haus bei der Bank eine Finanzierungszinsbindung von 2 Jahren durchbekommen. Habe mich gefreut, dass die Bank 2 Jahre zustimmt und nicht 3 oder 5. Weil mein Plan war, den Wert zu steigern und danach wieder zur Bank zu gehen. Und das gleiche Spiel wie bei der ersten Wohnung, 2,25, 0,9. Da habe ich auch 2,25 bekommen. Jetzt ist das bloß das Problem, die 2 Jahre laufen jetzt aus, diesen Monat.
Und das Volumen ist etwas größer.
Die 0,9 werden es nicht. Das Volumen liegt bei 2,7 Millionen plus die 240.000 Privatdarlehen, die jetzt noch ein paar Monate laufen. Also ich habe da noch ein bisschen Luft, also alles gut. Ich habe also als Finanzierungsvermittler, der täglich nichts anderes macht als Kredite, habe ich mich komplett verschätzt. Also da hat man auch wirklich, ich hätte nicht gedacht, dass es möglich ist, die Zinsen steigen. Rückblickend betrachtet, natürlich war 0,9% oder 1% Zinsenniveau vollkommen falsch und utopisch, dass es weiterhin so niedrig bleibt oder noch niedriger wird. Aber gut, das hat man rückblickend betrachtet nicht alles richtig gemacht. Bei den Zinsbindungen hätte ich lange Zinsbindungen unterschreiben sollen. Das Haus ist entwickelt, es wird sich tragen. Ich habe das große Haus auch gerade.
Es wird sich tragen mit den neuen, mit der
Anschlussfinanzierung. Genau. Also jetzt werde ich es wahrscheinlich erstmal, ich habe meine Zinsbindung 2, 3, 5 Jahre bei den Banken abgefragt. Aktuell unterscheidet sich 2 und 3 Jahre zumindest nicht sehr stark von der variablen Finanzierung. Das heißt, wenn jetzt die Zinsbindung von 2 Jahren zu Ende ist bei den großen Darlehen, da steht 2,94, das ist die. Also sind 2,7 Millionen bei den großen Darlehen. Ja. Das wird dann umgestellt auf eine variable Finanzierung. Und dann müssten wir aktuell, ich habe schon durchgerechnet, bei 6,5% liegen.
Ja.
So, das heißt.
Was wäre dann der Kapitaldienst?
Das ist ja ordentlich. Also da bleibt nicht mehr viel übrig von dem.
Von den 220.000 Kaltmieten.
Ja.
Also genau, um das quasi in Relation zu setzen, was dann passiert. Ne? Weil das ist das, wenn wir immer sagen, man muss sein Zinsänderungsrisiko im Blick haben.
Das ist genau das. Wenn die Rate sich auf einmal geht von 10 auf 20.000 hoch.
Genau. Und man muss dann eben immer gucken, welchen Impact hat das, zu welchem Zeitpunkt und wie groß ist das. Weil das ist jetzt offensichtlich dein größtes Problem, weil das ist dein fettestes Haus.
Ja.
mit dem größten Volumen. Du hast im Moment gute 60.000 Euro Bankrate und hast 220.000 Euro Kaltmiete. So, und jetzt geht mal eben die Bankrate auf fast die Kaltmiete hoch.
Ja, also nicht ganz 20.000 im Monat, aber gut, ja, genau, geht auf die Kaltmiete hoch, genau richtig gesagt.
So,
darauf wird es passieren.
Ja, so, und das ist natürlich, das ist krass, also dann ist das ganze Ding für dich erstmal cashflow-mäßig ein Nullsummenspiel.
Ja.
Aber du hast natürlich eine schöne werthaltige Immobilie, die sich quasi von selbst abzahlt, ne? Aber das, hättest du es einfach festgeschrieben?
Wäre ich jetzt richtig entspannt, hätte ich 2,25% die nächsten 30 Jahre.
Dann hättest du jetzt 150.000 Euro mehr Cashflow im Jahr.
Korrekt.
Ja, genau. Entschuldigung, dass ich so rausgearbeitet habe.
Danke, nee, aber gut, dass du es rausgearbeitet hast. Man macht nicht alles richtig. Das wollen wir hier auch durchbringen. Das hört sich mit der Überschrift alles so toll an, aber man macht nicht nur alles richtig, man macht auch Fehler.
Genau, aber trotzdem wirst du dich über diese Immobilie sehr freuen.
Natürlich, gar keine Frage.
Unbedingt, weil dein Geld ja trotzdem sehr stark gehebelt, also gar kein Geld von dir. Also
ich habe sie derzeit im Verkauf, vielleicht finde ich auch gerade einen Käufer.
So, aber wenn du jetzt... Wann wärst du pleite gegangen? Ich habe sie im Vorgespräch gefragt. Deine Antwort war quasi, wenn du schlechter eingekauft
hättest. Wenn ich schlechter, ja genau.
Also die, in Summe jetzt auf dein ganzes
Geheimnis, wenn man sich Bestand, warum ich da so sicher im Sattel bin, ist, weil ich so günstig eingekauft habe.
Also weil du
gut auch gute
Mietrenditen hast.
Gute Mietrendite. Ich habe nicht zu teuer gekauft. Ich habe nicht in der Zeit gekauft, wo die Preise wahnsinnig hoch waren. Ich habe immer günstig gekauft, immer mit dem Ziel im Hinterkopf, da muss irgendwann mal 10% daraus werden, sonst kaufe ich es nicht.
Ja.
So. Und da kam jetzt nach 22 aufgrund der gestiegenen Zinsen für mich auch nichts weiter mehr in Betracht. So, deswegen.
Also es ist auch, man muss wirklich sich die Renditen anschauen und muss genau gucken, was man macht. Wir haben, wenn ich auf unser eigenes Portfolio schaue, ja sehr viele, sag ich mal, auch sehr gute Renditen in Lagen wie Brandenburg, NRW und so, mit Mehrfamilienhäusern, die wir wirklich entwickelt haben, also teilweise, glaube ich, eine sehr ähnliche Strategie. Da haben wir den Großteil 20 Jahre festgeschrieben, also gut gelaufen für uns, ne, Glück gehabt quasi. Aber hätten wir das da nicht gemacht, da wären mit Sicherheit auch noch gute Reserven drin gewesen. Die hätten dann den Cashflow dann auch wieder aufgefressen, aber da wären Reserven drin gewesen. Wir haben dann unser Portfolio in Bayern, da haben wir 25 Wohnungen in Bayern. Die haben per Definition, die sind teilweise sogar in München oder sehr nah an München dran, die haben per Definition eine viel kleinere Rendite allein schon, weil sie an so einem guten Standort quasi sind. Da ist ganz wenig Platz, davon haben wir auch noch einen Großteil variabel finanziert gehabt, weil wir einfach gesagt haben, da gehen wir das Spiel ein und mit endfälliges Darlehen und so weiter. Ne? Und das ist jetzt gerade so 0 auf 0 mit dem Cashflow diese Gesellschaft, also geht sich auch noch einigermaßen gut aus. Aber da ist der Platz einfach sehr viel geringer. Also man muss so, das ist immer, ja klar, wir freuen uns jetzt über die schönen A-Lagen-Immobilien, die sich langfristig dauerhaft mit Sicherheit sehr gut rechnen und im Wert steigen und so, aber da ist auf Jahre kein Cashflow absehbar.
Ja, gut, nur die Wertsteigerung am Ende.
Wertsteigerung am Ende, aber so, also in 20 Jahren mache ich mir sowieso sehr wenig Geld Sorgen, muss ich sagen, so, weil dann ist das ja...
Dann alles, rechnet ne? sich das alles.
Genau, so, da ist mir Cashflow im Hier und Jetzt auch was wert und,
ja.
Und da zahlt das natürlich ein, wenn jetzt plötzlich die Zinsen so hochgehen. Ne? Okay, aber du bist nicht pleite gegangen, weil du A, gut eingekauft hast, B, Rendite stark eingekauft hast dadurch und C, auch wirklich akribisch entwickelt hast.
Und entwickle, genau, dabei bin.
Ja.
Also ich habe bei zwei Wohnungen, die jetzt mir gehören, habe ich die Sondervermietungsmodell, nee, bei drei Wohnungen mit der WG laufen, wo ich natürlich da auch gute Mieten einfahre. Und
ja, das Vermietungsmodell ist.
Das habe ich gerade frisch gestartet mit Ferienvermietung. Also ich vier kleine Wohnungen in einem Haus und da habe ich eine Ferienvermietung gestartet. Das ist auch eine Entwicklung, ne? Das lerne ich jetzt gerade, wie das funktioniert. Ist auch wieder ein neues Business und macht auch Spaß und da sind auch gute Überschüsse da.
Du hast ja, jetzt haben wir gerade dein quasi größtes Zinsproblem noch bewertet, weil in Summe ja erstmal muss man ja sagen, also du hast ja Nettovermögen hier über 5 Millionen stehen, was erstmal krass ist. Also
das hört sich erstmal gut an.
Ja, hört sich erstmal sehr gut an, oder?
Auf dem Papier ist man reich.
Ja, genau, du bist auf dem Papier auf jeden Fall Multimillionär. Hast du dir selber
ja, ist ja so. Ist tatsächlich so, ja.
Ist ja so. Kann jetzt auch niemand, glaube ich, sagen, dass deine Verkehrswerte hier komplett daneben sind. Du hast einen Kapitaldienst von 310.000 Euro und eine Kaltmiete in Summe auf all deinem Bestand von 680.000 Euro. So, das heißt, du hast doppelt so viel. Jetzt wird das ja noch schlechter. Kommst wahrscheinlich noch auf dann irgendwann 500.000 Euro Kapitaldienst, wenn du Pech hast, mit jetzt auslaufenden Finanzierungen oder so?
Ja, das sehe ich tatsächlich relativ entspannt, muss ich gestehen, weil jetzt läuft das große Paket aus. Das werde ich jetzt anschlussfinanzieren, da finden wir eine Lösung für das Haus, das, was wir gerade hatten. Dann läuft jetzt noch das ein Wohnungspaket, wo ich auch 3 Jahre finanziert, 2 Jahre finanziert, die laufen jetzt auch aus. Da habe ich die Mieten aber auch schon gut gesteigert und die anderen Kredite hatte ich auf 5 Jahre gemacht. Bis diese 5-Jahresfrist rum ist, habe ich die Mieten so weit gesteigert und entwickelt, dass ich da nichts zu befürchten habe, wenn ich ehrlich bin. Okay, also ich habe da nichts, wo ich mir wirklich Sorgen machen muss. Das ist alles sicherlich Arbeit und das wird steigen, aber die Mieteinnahmen werden auch entsprechend weiter steigen.
Auf dein gesamtes Portfolio wird der Kapitaldienst die Netto-Kaltmieten?
Niemals. Nein, das wird passen.
Wird immer passen.
Ja,
wird immer
drunter sein. Da wird rechnerisch sein. Auf dem Papier immer so viel übrig bleiben, dass ich davon sogar sehr gut leben kann.
Ja.
Aber dann kommt noch, Sternchen unten sieht man nicht. Ja. Ein paar Wohnungen haben wir gerade noch leer stehen. Die Wohnungen, die leer stehen jetzt noch, dass die wieder fertiggestellt werden, vermietet werden. Das ist jetzt noch eine Aufgabe und die Ferienvermietung in die Gänge kommt. Und, also es läuft alles.
Ja.
Und beim Einkaufen, wenn ich jetzt einkaufe, kaufe ich auch noch viel besser und noch viel günstiger ein. Also wenn ich mache ab und zu noch Angebote und habe auch zwischenzeitlich mal wieder eine Wohnung gekauft und was gekauft und verkauft, aber jetzt nichts Großes für den Bestand mehr gekauft. Meinen eigenen Bestand suche ich jetzt nur noch große Mehrfamilienhäuser und dann muss es halt ein super guter Deal sein, sonst brauche ich es mir gar nicht angucken. Und dann ist mir, hat man eingangs auch gesagt, eigentlich ist mir die Zeit mittlerweile auch wichtig. Es geht nicht darum, aktuell weiterhin 60 Stunden die Woche zu arbeiten, sondern dass man beim Zeitlichen einfach ein bisschen freier wird, dass ich da gerne auf 20, 30 Stunden die Woche runtergehe und einfach ein bisschen mehr Zeit auch habe. Das ist jetzt mein Ziel, deswegen ist die Entwicklung jetzt so, ich muss gerade nicht weiter kaufen, meinen Bestand erweitern. Wenn es sich ergibt, weil irgendwie ein Verkäufer ein Thema hat und was super dringend loswerden will, dann bin ich vielleicht der Richtige, der sagt, ich kaufe auch.
Also in dem Punkt verstehen wir uns, glaube ich, auch sehr. Ich sehe das ja ganz genauso. Ich hätte jetzt gerade auch zu dir gesagt, die meisten, die jetzt zuhören, denken wahrscheinlich, wenn ich dich frage mit was willst du, dann denken, ja gut, der will jetzt irgendwann 1000 Einheiten haben, der will hier Weltherrschaft. Interessiert dich gar nicht. Wir hatten es vorhin davon, der Grenznutzen von Geld nimmt ab.
Ja, tatsächlich. Das ist so der Spruch, den wir auf der Mastermind dort hatten. Aber ist tatsächlich so, dass ob ich jetzt doppelt so viel Wohnung habe, das wird wahrscheinlich irgendwann, wird es auch darauf hinauslaufen, dass der Bestand auch nochmal doppelt so groß wird. Aber da ist es mir zum Beispiel wichtig, dass das dann eine gute Qualität hat, dass es dann Mehrfamilienhäuser sind und keine einzelnen Wohnungen mehr, dass es weniger Aufwand ist. Also mir ist diese Zeit, die ich freischaufel, die ist mir heute wichtiger als noch mehr Geld und noch größere Zahlen beim Vermögen dort zu stehen zu haben, weil das passt schon soweit.
Ja, also geht uns ja ganz genauso, haben Stefan und ich auch entschieden. Ich spreche auch immer wieder mit anderen Leuten. Ich dann sage, der Grenznutzen von Geld nimmt ab und dann sagen die, hey, das verstehe ich nicht, ich kann auch Flugzeuge kaufen.
Ja, genau,
kann man stimmt. auch machen, ne? Aber also mir ist Zeit auch wichtiger. Du bist jetzt, hast gesagt, findest du ganz toll, dass du gestern spontan entschieden hast, für das Interview hier hinzukommen.
Ja, genau.
Sowas ist Lebensqualität, ne?
Genau.
Du hattest Lust, hier hinzukommen, bis nach München und machst das einfach, weil du es für dich entscheiden kannst.
Weil ich nicht so viele Verpflichtungen heute habe, dass ich tatsächlich das rein. Ich hatte sonst heute von zu Hause aus gearbeitet am Computer, aber so war das eben einfach möglich gewesen. Ich habe gestern das noch mit einem anderen Kapitalleger gehabt, der meinte, ja, es gibt auch Leute, die wollen halt unbedingt Milliardär werden. Ich sage, ja gut, hätte ich jetzt auch nichts dagegen, wenn es passiert, aber ist jetzt nicht mein primäres Ziel. Da steht erstmal ein persönliches Glück, Gesundheit, die Welt sehen, das steht einfach weiter, viel weiter oben, als da noch eine Null hinten dran zu machen bei allem. Ne? Das ist tatsächlich, da sprechen wir schon eine Sprache. Und was mir auch Spaß macht, sind dann Sachen, die ich jetzt mittlerweile auch im mobilen Bereich machen kann, die jetzt nicht unbedingt sofort oder überhaupt direkt Geld bringen. Ich leite bei uns den Immobilienstammtisch in Rostock. Macht mega viel Spaß dort auch.
Immobilienstammtisch,
ne? Genau.
Ja. Also immobilien.de/Stammtische auf Rostock klicken, dann kann man dich dort kennenlernen.
Ja, ganz genau. Genau, so funktioniert es. Das ist eine öffentliche Gruppe, kann man reinkommen, kein Thema. Und da treffen wir uns einmal im Monat in Rostock und haben auch eine WhatsApp-Gruppe, in der wir uns also austauschen. Und da habe ich selber schon viel gelernt. Also nicht nur, dass ich da gebe und meinem Input und auch Kontakte, versuche Leute zusammenzubringen und zu vermitteln. Da sind auch schon ein paar gute Sachen draus entstanden, wo Leute sagen, okay, die gehen da wirklich auch mit Mehrwert wieder nach Hause und sagen, ich konnte hier heute was mitnehmen und kaufen dann ihre erste Wohnung oder haben eine neue Idee oder haben eine Lösung für ihr Problem. Letztens fanden wir jemanden, der einen Versicherungsschaden hat und wusste nicht, wie er vorangehen sollte. Und dann hatten wir gleich einen Architekten da, der gesagt hat, du, probieren wir so und so, machen wir das und das. Und dann ist er mit einer Lösung nach Hause gegangen und war total glücklich. Also das ist dann schön, wenn man sowas auch machen kann. Und das bringt jetzt nicht unbedingt Geld, aber das macht mir eben auch Spaß. Ja. Ne, bin im Haus- und Grundbesitzerverein noch ein bisschen aktiv in Rostock. Aber das so kriegt man dann ein paar Sachen noch zusammen. Aber alles rund um Immobilien macht mir halt einfach auch super viel Spaß. Ab und an vermittle ich nochmal eine Finanzierung, aber das nur noch mal so, wenn die Zeit es erlaubt, für Family und Friends.
Vielen Dank, Thomas, für ein unglaublich spannendes Gespräch und vielen Dank tatsächlich auch für das, was du alles in diese Community reingibst. Du bist unglaublich aktiv, wir sehen uns ständig irgendwo, irgendwie, ja, genau. Machst ganz viel, gibst ganz viel zurück, hast offensichtlich Freude daran.
Ja, genau.
So funktioniert's. Vielen herzlichen Dank.
Marco, vielen Dank, dass ich hier sein konnte.
Sehr gerne.